dazu.
So, jetzt mal zum Verständnis. Du stehst auf einem Balance Board am Schreibtisch.
Ja. Also dieses Balance ist quasi, wo du unten die Rolle hast und oben das Brett drauf.
Ja, ja. Das ist jetzt keine Alien-Technologie.
Nee, ist einfach ein Brett und eine Rolle. Aber es macht Spaß. Habe ich tatsächlich im Firmenbüro auch eins. Ich habe jetzt mittlerweile mehrere, 5 oder 6.
Was, Büros oder Balanceboards?
Nee, so Balanceboards. Und da konnte ich aber den Schreibtisch nie hochfahren. Da habe ich mich dann auch ab und zu einfach mal irgendwie 5 Minuten draufgestellt, um einfach mal ein bisschen, ja, aus dem Sitzen rauszukommen. Weißt du, wir werden ja langsam alt und da wird ja das Sitzen zum Problem dann irgendwann. Und da ist das Balanceboard ganz praktisch.
Das kann sowas, hat halt einfach der Mischa. Das kann nur der Mischa haben. Ich finde sowas so geil.
Was denn, so ein Balanceboard? Das gibt es mittlerweile.
Also ein hochfahrbaren Tisch.
Ach so, ja, das hatte ich zum Beispiel an meinem alten Job vor, weiß ich nicht, 12 Jahren oder so auch schon.
Ich habe das an der Arbeit.
Das Allerbeste, das kriegst du auch beim Ikea und so. Das ist mega gut.
Ich habe das an der Arbeit und ich habe es schon mal kaputt gemacht.
Ja, du darfst dich nicht draufsetzen und hochfahren. Das schafft er
nicht. Das habe ich auch nicht.
Und ansonsten, nee, tatsächlich, die dynamische Last sind 80 Kilo und die statische Last sind, glaube ich, 120 Kilo.
Ich drücke den Knopf.
Drücke mal den Knopf.
Und das sind wir wieder in Folge 37.
Man merkt immer genau, wenn einem Connys Thema zu langweilig ist, da grätscht er mit dem Intro dazwischen.
Ich habe kein Geld, um mir so einen Tisch zu kaufen.
Ja,
vielleicht später mal. Kannst du von der Steuer absetzen als Werbungskosten dann fürs Homeoffice.
Nee, ich fahre lieber in Urlaub. So.
Der muss auch gar nicht so teuer sein. Du kannst ja zum Beispiel von einem alten Schreibtisch, wenn du schon einen hast, die Tischplatte behalten, kaufst du nur das Gestell.
Ja, aber ich habe hier so ein U.
Ja, es gibt auch hochfahrbare U's. Das brauchst du halt an den Mähgestell, ist wieder toll. Aber egal, anderes Thema. Wir sind jetzt hier, ich will Alien-Technologie, ich will keine hochfahrbaren Schreibtische, das ist alles Erdenstandard, langweiliger Erdentechnik-Kram. Ich will einen geilen Scheiß. Ich will
Frequenzen
und Dimensionen. Ich will Technologie, die jeder Physik spottet. Ich will...
Jawohl, weiter,
ich will die Alienrassen kennenlernen. Ich will wissen, was die Anoraki hier.
Anunnaki.
Anunnaki.
Die Anoraks.
Ja. Die Übergangsjacken, die. Ich will wissen, was die Softshell-Aliens zu bieten haben.
Alles klar, herzlich willkommen zu Alarmstufe Folge 37, da wo es um die wie heißen sie?
Anunnaki.
Anunnaki, aha. Geht und um so ein paar andere Geschichten. Ihr habt uns auch tolle Sachen geschickt. Ich würde sagen, wir steigen mit den Hörergeschichten ein, oder? Das ist, wer, ja, wollen wir das da machen? Ja, machen wir das da. Hörergeschichten. Ein Hörer fragt uns tatsächlich, kann es sein, dass der Eingang der Area 51 in Wirklichkeit ein Ausgang ist? Und da habe ich erstmal überlegt, aber ein Eingang ist auch ein Ausgang. Paul, was hältst du davon? Das ist
nicht immer.
Ganz krass. Ich lehne mich zurück.
Was meint ihr mit Ausgang?
Das ist, stand da noch mehr dabei? Also
nein.
Also da, jetzt im Sinne, dass da irgendwie ein Portal ist oder dass es in so eine unterirdische Höhle geht. Ich meine, es ist ja nicht so, dass jeder, der da reingeht, nie mehr rauskommt. Dann wäre es ja ein Einbahnstraßeneingang.
Ja, ich kapiere die Frage leider nicht so. Er wird sich schon wirklich was dabei gedacht haben, aber er müsste vielleicht noch mal mehr ausformulieren, weil ich sag mal, es ist natürlich ein Hochsicherheitskomplex. Da gibt es wahrscheinlich mehrere Ein- und Ausgänge, die überwacht sind, und wahrscheinlich gibt es auch ein großes Tor, wo die UFOs rein und rausfliegen.
Ich glaube eher, dass der das so ein bisschen so portaltechnisch gemeint hat oder so, dass die vielleicht irgendwas im Keller haben, wo dann die
Anunnaki so
mit ihrem T-förmigen Raumschiff sich da reinbeamen und dann das Menschenkostüm anziehen und dann einfach da rauslaufen. Das ist für die quasi der Ein- und Ausgang auf unserem Planet ist oder sowas. Sowas könnte ich mir vielleicht vorstellen.
Das kann durchaus sein. Man unterscheidet da zwischen naturellen Portal, die einfach schon immer da an dieser Stelle auf der jeweiligen Planetoberfläche oder Unterseite sind.
Das sagt man in der paranormalen Szene ja auch, ne? In der paranormalen Szene gibt es ja auch so Portale zur Geisterwelt, genau. Wobei sich da jetzt wiederum die Freunde der Präastronautik mit den Freunden der paranormalen Erlebnisse auf eine Stufe stellen, die nämlich sagen, da kommen nämlich jetzt beide raus. Das überfordert mich komplett. Wenn ich so ein Schlafzimmer hätte, wo sich die Türen auf und zu machen, da würde ich sagen, auf Wiedersehen, ich ziehe aus.
Ja, also im Prinzip gab es das schon immer
wahrscheinlich. Wenn deine Bude ein Ausgang ist.
Nee, ich meine die natürlichen Portale. Aber die andere Sache, die natürlich auch geben soll, sind, wie sage ich denn, also quasi künstlich hergestellte Portale, die, sobald man die Technologie halt eben ein bisschen analysiert hatte, dann auch gebaut hat oder nachgebaut hat und mit denen man natürlich dann auch quasi in ein paar Minuten oder in ein paar Sekunden von hier auf dem Mars war. Und aha, dann die Soul Chests da durchgelaufen sind, wenn man
das den ganzen Glauben schenken möchte.
Ja, genau. Ja. Ja. Habe ich ja euch auch geschickt, ne? Ich war ja im Miniatur-Wunderland und da war ja auch ein Stargate. Habt ihr das gesehen?
Ja, ja.
Ja. Ich war leider, ich war immer noch nicht da. Irgendwie bei jeder
Du warst schon so oft da, das ist ganz toll.
Ich war unfassbar geflasht, als ich dann in dem Bereich des Miniaturwunderlands in der Abteilung halt eben USA war. Und dann habe ich natürlich gesucht nach der Area. Ja, und ich musste, USA. Ich habe es nicht gefunden, bis ich dann natürlich unterirdisch geguckt hatte, weil du kannst manchmal bei diesem Miniatur-Wunderland-Eisenbahn ja auch von der Seite durch die Glasscheibe in die untere Welt reingucken. Und was war da? Ich habe es euch ja geschickt, alles, das Stargate, die UFOs, die Außerirdischen, ich habe mich weggepisst, ey, das
war unfassbar. Als wäre es Teil der Popkultur, ne?
Ja, aber wie gesagt, aber ich verstehe.
Echt Mühe.
Ich verstehe trotzdem nicht, was er genau mit der Frage meint. Er soll einfach nochmal.
Also ich tippe das, was der Micha gemeint hat, ist, ob das ein Ausgang ist, quasi ein Portalsausgang. Das ist so die Frage. Ich weiß nicht, ob der Groom Lake, wo die Area 51 ist, ich tippe, dass es so gemeint ist, dass da ein Portalausgang ist. Aber das vielleicht nicht nur ein Ausgang, da ist ja noch ein bisschen mehr. Man kann übrigens bei Flightradar 24, wenn ihr euch den Harry Styles Airport anguckt in Las Vegas, könnt ihr ab und zu die Janet Airlines verfolgen. Die fliegen 26 Minuten straight zu Area 51. Und kurz vor Landung verschwinden sie erst vom Radar.
26 Minuten? Reicht gerade fürs Anschnallen, ne? Da bist du kaum oben, musst du wieder.
Da habe ich mir auch so überlegt, weißt du?
Keine Berlin? Zeit für die Sky Mall.
Keine Zeit für Sky Mall, keine Zeit für ein Gratisgetränk, keine Zeit für das Sandwich.
Ja, aber die lassen sich dann eh alles ausdrucken. In der Alien-Kantine ist das sowieso kein Problem, wenn die dann da sind.
Ob es die auch in der Area gibt?
Ja, wenn schon da, wenn überhaupt dann da, oder? Hätte ich jetzt gesagt. Aber mal weiter. Haben wir noch was?
Ja, es gab eine ganze Menge sogar. Gab es nicht 2013 mal ein UFO in Jerusalem? Und da gibt es ein Video zu. Mhm. Paul, kennst du die Story?
Ja, aber mach erst mal.
Ja, ich kenne das Video nur.
Ich kenne sie nicht.
Vielleicht das ist der erste offizielle.
Für mich und die Hörer.
Das ist der erste offizielle UFO-Fall, den Israel hat und den sie auch öffentlich behandelt haben. Man sieht eine Lichtkugel, wie sie dann irgendwie nach unten geht und schnell wieder nach wegschießt. Und das ist keine Drohne. Das Video verlinken wir mal in der Folgenbeschreibung. Aber was ist da genau die Ausgangssache? Das weiß ich jetzt nicht.
Und was war die Frage?
Ob wir das kennen. Ich kenne es seit gestern.
Ah, okay. Ja, gibt's mittlerweile auch schön Zusammenschnitte, wie mehrere Leute, die das gesehen haben, aus unterschiedlichen Perspektiven und mit ihren Handykameras aufgenommen haben. Also es ist auf jeden Fall, was das angeht, ein bisschen gewinnt an Authentizität. Und es bewegt sich auch tatsächlich nicht wie eine Drohne. Also es ist dann auf einmal wie so ein Düsenblitz, der nach oben schießt, das dann fast schneller als Lichtgeschwindigkeit geht und es ist tatsächlich im Mainstream unfassbar weit verbreitet und was ich dazu gehört habe, ist, dass ich, jetzt fällt mir der Name natürlich nicht ein, aber es ist an einer ganz bestimmten Stelle dort passiert, nämlich an einer sehr heiligen Stelle, religiösen Stelle, da müsste ich jetzt gleich noch mal nachgucken, ich bin da jetzt nicht so aus dem Kopf bewandt. Und an dieser Stelle unterirdisch wird vermutlich einiges sein oder wird vermutet, dass da etwas ist, was in Verbindung mit diesem Licht halt eben steht. Also man könnte sich zum Beispiel vorstellen, dass das Licht in Wirklichkeit, jetzt wird es wieder hart, Leute, Achtung, halte ich euch fest.
Vielleicht einfach in so eine Gasblase ist, die ab und zu mal durchzündet oder so.
das wäre die eine Variante. Es soll sich darin in gewisser Weise auch eine Art Portal oder eine Art Raumschiff befinden. Und es haben wohl Besucher diesen unterirdischen Komplex, der sich dort unterirdisch befinden soll, besucht, weil dort irgendwelche sehr spannenden Schriften oder Gegenstände oder was auch immer, oder das kann ich jetzt wirklich nicht genau sagen, abzuholen waren oder in Sicherheit zu bringen gewesen sein sollen, wie auch immer. Also da bin ich jetzt wirklich am Spekulieren.
Ich habe überlegt, ob ich dazu eine Alarmstufe X-Folge mache. Das ist eine ganz, ganz kurze Geschichte.
Das wäre eine super Idee.
Ja, das wäre echt eine, das wäre, glaube ich...
Weil man findet schon ein wenig was.
Ich muss auch sagen, das Video sieht tatsächlich ganz gut aus. Mal gucken, ob man da noch mehr findet.
Du kommst jetzt vielleicht gleich wieder mit deiner Drohne.
Ja, nee, ich hätte jetzt nicht gesagt, dass es unbedingt eine Drohne sein muss. Könnte vielleicht sein, aber zumindest wenn es nach oben schießt, ist es schon extrem schnell. Das wäre auch für eine Drohne ziemlich schnell. Also man sieht quasi einfach in die Nacht gefilmt ein Panorama über die Stadt und es senkt sich quasi über so eine Gebäudekuppel einfach ein runder, heller Fleck nach unten. Der verweilt dann kurz über dieser Kuppel und schießt dann wieder senkrecht nach oben. Und das sieht man zumindest in dem Video, das du mir geschickt hast, das werden wir wahrscheinlich auch verlinken, ist zumindest aus zwei verschiedenen Perspektiven. Also insofern schon mal interessant, weil es ja dann nicht zum Beispiel ein Lensflare oder sowas ist, der dann nur auf der einen Kamera wäre. Also wenn es schon mal mehr als eine Person aus einem anderen Winkel das gleiche Phänomen filmt, ist es ja wahrscheinlich dann kein Fehler auf der Kamera direkt, sonst wäre es ja nie auf zwei Kameras. Mhm. Also sieht auf jeden Fall schon mal interessant aus. Könnten wir vielleicht tatsächlich mal eine X-Folge draus machen.
Nächste Frage. Glaubt ihr, wir erleben den offiziellen Erstkontakt in den nächsten 10 Jahren? Ich sag, nee.
Also ich glaube auch nie dran. Irgendwie. Also zumindest so insofern, dass sich offizielle Stellen da wirklich dazu bekennen. Also ich kann mir vielleicht vorstellen, dass irgendwelche Kontaktvideos und sonst irgendwas sich vielleicht häufen, aber das ist, glaube ich, von offizieller Seite noch nicht zu
sehen. Aber es gibt ja die neue Behörde in den USA.
Es gibt bald auch eine neue Behörde hier in Deutschland oder zumindest eine neue Stelle.
Ja.
Kommen wir aber später zu dann in
den Aber News. Ob die, also ich denke eher, da wird Frankreich, Schweden und die USA, die werden da wahrscheinlich ein bisschen mehr machen. Und ich kann mir nicht vorstellen, 10 Jahre und vielleicht ein bisschen mehr.
Also ich kann mir vorstellen, was ich nicht glaube, ist, dass wir in den nächsten paar Monaten Shaking Hands machen. Das glaube ich nicht. Weil es so viel andere Sachen auf dem Planeten noch geradezu ein bisschen zu klären gibt, die das Ganze, das wird einfach keinen befriedigten Kontakt herstellen aktuell. Könnte ich mir vorstellen. Was ich aber auf jeden Fall mir vorstellen könnte, dass in den nächsten paar Monaten das Thema so in die Szene gerückt wird, dass man mal mehr drüber nachdenkt, dass es doch sehr wahrscheinlich ist, dass da draußen jemand ist und wie wir uns dann so langsam benehmen müssten und was man da machen muss und was das bedeutet für uns und für die Religion und so weiter und so fort. Also vielleicht mehr Sichtungen, mehr Piloten, die davon berichten, mehr. Also, und das habe auch ein bisschen mehr in den Mittelpunkt gerückt. Dass es schon die ganze Zeit so ist, wissen wir ja mehr oder weniger. Und die Frage ist, wie ernst wird es genommen und was für einen sozialen Kontext bekommt es und welchen Medienkontext bekommt es. Und deshalb glaube aber schon, dass Fahrt aufgenommen wird und dass es nicht 10 Jahre dauert, sondern ich schätze schon, dass wir dann vielleicht so in 5 Jahren mal Shaking Hands machen können.
Meinst du?
Also ich glaube prinzipiell, gebe ich dir da recht, dass das Thema medial zumindest mehr in den Mittelpunkt rückt, aber ich glaube, dass es noch nicht so auf diese krasse Schiene geht, von wegen so, ja, da gibt es hochentwickeltes Leben und um Kontakt aufzunehmen, müssen wir uns da irgendwie vorbereiten. Ich glaube, dass es wirklich über diese über diese Mikrobenebene geht. Da haben wir dann auch in den News noch einen Artikel, dass es dann heißt, so ja, hier, wir haben hier auf Planet XY oder auf Mars dann irgendwie vielleicht Überreste von tatsächlich existierendem Leben oder sonst irgendwas, dass man erstmal überhaupt in die Gesellschaft die Idee bringt, dass es Leben außerhalb von unserem Planeten tatsächlich mal gegeben hat, in welcher Form auch immer. Und dann, dass man dann vielleicht schrittweise in Richtung höher entwickelter Lebensformen geht. Obwohl ich persönlich, ob ich jetzt glaube, dass da viel hochentwickeltes Leben in der Nähe ist, glaube ich jetzt weniger. Ich könnte mir aber dann durchaus doch schon vorstellen, dass es auch Leben auf anderen Planeten gibt. Oder ich bin davon überzeugt, dass in der Unendlichkeit des Universums sich sicherlich noch irgendwo anders Leben entwickelt haben wird. Natürlich, wie das Ganze aussieht, ist halt die Frage. Die Wahrscheinlichkeit, dass es eher auf, ich sag jetzt mal, Mikrobenbasis basiert, ist natürlich höher, als dass du jetzt da irgendeine hochentwickelte Weltraumfahrerrasse hast. Aber wer weiß, was kommt. Ich glaube zumindest nicht, dass sie direkt die Tür eintreten und dann hier den Hugo vom Mars vorstellen als
hochentwickelte
Jochen vom Mars. Hugo vom Mars ist der Schwibschwager vom Jochen.
Es könnte.
Und dann direkt damit quasi mit der Tür ins Haus fallen und dann jemanden da vor die Kamera zerren. Ich glaube, dass du erstmal so ganz langsam sich an das Thema Leben außerhalb der Erde rantastet.
Ja, es ist vielleicht nicht auszuschließen, dass es dann doch vielleicht mal ganz schnell und zügig gehen kann. Aber wenn sowas passiert, dann ist es prinzipiell ja nicht gut für die Gemüter, sondern man versucht wahrscheinlich eher einen weichen Übergang zu finden.
Ja.
Und das ist aber auch nicht so easy. Und wir werden es sehen, ne? Wir werden es sehen. Aber ich glaube, dass es nicht mehr so lange dauert. Kann ich mir mal nicht vorstellen.
Gut. Dann gehen wir weiter in den Fragen. Da kommt noch ein bisschen was. Haben Aliens auch Nutztiere? Das ist eine Frage, die ich gut finde. Ja. Haben Aliens auch Nutztiere?
Finde ich auch eine sehr interessante Frage.
Also natürlich haben die je nach Spezies auch Nutztiere oder auch Haustiere oder halt auch, ich meine, wir müssen uns ja vorstellen, dass es da natürlich auch noch andere Nutztiere oder Haustiere gibt, als die, die wir hier auf diesem Planeten kennen. Ja, die können wir uns jetzt halt vielleicht nicht so ganz vorstellen, außer wer hat den ein oder anderen Star Wars Film mal ein bisschen geguckt, da hat das ein oder andere Alien nämlich auch ein Haustier auf die Schulter gehabt oder auf anderen Planeten hat man auch so mal, wer Star Wars geguckt hat, auch so mal verschiedene Nutztiere gesehen hat, die sind dann halt mal so Kuh-ähnlich oder Kamel-ähnlich oder wie auch immer. Gibt's. Und wir haben auch schon eine Folge gehabt, wo wir darüber gesprochen haben.
Richtig.
Ich krieg's aber nicht mehr ganz zusammen.
Ja, das war doch die unterirdische, oder? Mit den Pflanzen, kann das sein?
Ich glaube schon.
Richtig. Wir hatten die anderen. Ja.
Aber prinzipiell, denke ich mal, brauchst du als hochentwickelte Zivilisation überhaupt Nutztiere? Ich meine, wenn wir dann später dazu kommen. Ich finde, dass das immer sehr, dass so Alien-Rassen immer sehr vermenschlicht werden, weil ich glaube, dieses, dass sich Lebewesen, andere Lebewesen quasi untertan machen und die auch explizit züchten, um sie auszubeuten, das ist schon eher so eine typisch menschliche Verhaltensweise, oder?
Oder eine von niedriger angesehenen sozialen Strukturen. Da gebe ich dir nämlich hundertprozentig recht. Weil
ich denke mal so in einer weiterentwickelten Gesellschaft, ne, wo wir ja davon ausgehen, wenn du mal irgendwie, wo wir dann auch später bei den Anunnaki, da muss ich dann da leider auch nochmal reingrätschen dann, aber
ist ja generell so, ist,
wenn du mal überlegst, was die Menschheit an Problemen zu bewältigen hätte, bis sie in einem Stadium angekommen ist, wo du von den typischen Erdenproblemen, sag ich mal, ne, wenn du die gelöst hast, also ach, was Krieg, Klimawandel und sowas angeht, da gehört natürlich dann auch sowas wie Massentierhaltung dazu. Ne? Und ich kann mir nie vorstellen, dass du, wenn du eine höchst entwickelte Raumfahrerrasse bist, die sonst schon alle Probleme gelöst hat, die es anscheinend auf dem Planeten gibt, dass du dann noch quasi andere Lebewesen so eins zu eins ausbeuten müsstest. Aber
da kommen wir ja dann dazu.
Wäre zumindest mal wäre auf jeden Fall spannend, ja. Oder ob die halt zum Beispiel andere Lebewesen züchten, einfach nur für Arbeit oder Rohstoff oder als Nahrung. Oder sind wirklich auch so wie die Menschen sich ja auch Haustiere halten, rein zum Amüsement, weißt du? Oder vielleicht sogar auch als Seelenpartner, wie manche Menschen mit ihren Hunden so umgehen, ne? Kannst du ja auch, dann ist es ja für die auch wirklich was eher was psychologisch wichtig ist, als dass du sagst, keine Ahnung, wenn irgendwann der Strom ausfällt, dann esse ich meinen Hund, dafür ist der da. Weißt du, so in der Art. Also das ist ja, das hast du ja nicht, ein Hund, den du ja zur, wie soll ich sagen, zur Belustigung hast, der bringt dir ja nichts. Der macht dir nur Arbeit und kostet nur, aber er gibt dir halt psychologisch was zurück. Ob Aliens auch sowas in der Art haben, wäre halt interessant, ne?
Das ist interessant.
Ob die das überhaupt noch bräuchten oder ob die, sagen wir mal, mental auf so einer hohen Ebene sind, dass sie überhaupt keinen Bedarf haben nach jemand anderem, nach einem anderen Wesen, der die psychologisch unterstützt. Vielleicht sind die ja so mit sich selbst im Reinen,
dass sie. Also ist das nochmal ein bisschen nach hinten schieben. Das passt sehr gut zu unserem Hauptthema.
Oh. Ja, deswegen.
Alles klar.
Aber trotz allem, gute Frage.
Nächste Frage. Ist
auf jeden Fall mal interessant.
Nächste Frage. Hi, Mega Podcast. Vielen Dank. Dankeschön. Da freuen wir uns drüber. Und zwar, Frage ist, können UFOs sich nicht vielleicht auch als Flugzeuge tarnen?
Hatten ja,
wir schon, oder? Hatten wir schon.
Die, also zumindest und die tun Idee, sie ja auch.
Tun sie auch, ja, aber nur so halbseitig. Ne?
Ja, die kapieren halt nicht ganz genau, wie so ein Flugzeug fliegt. Die denken, wenn es so aussieht, ja, dann wird es schon passen. Wenn das Ding ja plötzlich auf der Stelle schwebt oder rückwärts fliegt, dann gehen überall die Alarmglocken an.
Ne? Ja, dann ist nämlich, ja, ja. Aber das ist eine ganz spannende Frage. Gab es schon mal? Und die nächste Frage ist, was hat es mit dem brasilianischen, Alien-Foto auf sich? Was hat es mit dem brasilianischen Alien-Foto auf sich? Und zwar folgende Geschichte, da ist irgendwann mal in Brasilien wohl auch ein UFO abgestürzt, ich fasse es jetzt mal so salopp zusammen, und das wiederum ist dann in so eine Wildtierkamera gelaufen. Das Bild habe ich, was ist das denn? Das Bild habe ich euch in die Redaktionsgruppe geschickt, wir posten das auch auf Instagram. Wo ihr uns gerne alle folgen dürft. Da ist ein Bild gesehen, du hast gesagt, es ist eine Halloween-Maske. Ich finde es sehr spannend. Es sieht schon aus wie so ein VGA. Was ist das denn?
Ja, das war mein Stuhl.
Ich rede hier als von Aliens, guck mir dieses Bild da an, guck mir dieses Foto an und du machst so ein komisches Geräusch. Weißt du, was ich hier gerade für einen Schrecker gekriegt habe? Mein Lieber,
ja,
gesagt. Ja,
okay.
Ja, und das sieht schon aus wie so ein VGA-skaliertes Bild, was bei Nacht schlechte Bilder macht. Also jetzt mal ganz ehrlich. Oder Micha, was ist deine absolute, ja, überzeugende Meinung dazu?
Ich kann es nicht viel raussehen. Ich bin jetzt gerade bei, ich probiere meine Rückwärtssuche zu machen, wo das Bild vielleicht herkommt.
Ach so, du bist ja ein Fuchs. Ich habe
bisher noch nichts gefunden.
Das ist sehr gut, wenn du nichts gefunden hast. Das gefällt mir.
Wir sehen eigentlich ein etwas grün, grau angehauchtes Wesen, das fast keine Nase mehr hat, dunkelschwarze Augen, links, rechts typischerweise, natürlich keine Haare, eher so reptilienmäßig, der Mund ist auch kaum noch zu erkennen, wir sehen aber nur den Kopf und der Kopf ist so geformt, dass man eigentlich die Gehirnstruktur so sieht, als wären da nochmal drei große Rillen.
Und also es sieht eigentlich aus, als hätte ein Seestein im Gesicht kleben, so ein bisschen.
Und ja, was meint ihr? Ich zeige euch jetzt gleich auch noch ein Bild, dann schmeißt ihr euch weg, Sekunde.
Also man findet es tatsächlich im Wikipedia, was ist das hier für eine Sprache, Spanisch oder Portugiesisch?
Ja. Werft doch mal einen Blick in die Redaktionsgruppe.
Ah, okay, das Bild, kann man das auch posten? Ja, wir machen das einfach. Gibt's dann
mal, da gibt es auf jeden Fall in...
Also ein Akkad.
Ja, richtig. Ein Akkad könnte es sein. Es würde zumindest von den Gesichtsstrukturen und Kopfstrukturen sehr gut passen. Und wenn ihr wollt, kann ich euch auch mal zu dem Akkad etwas vorlesen, weil ich habe hier mein Alien-Lexikon gerade bereit.
Das wäre ganz toll. Das ist nämlich auch im Secret-Buch des KGBs, das sind die nämlich auch drin.
Okay, Achtung, folgende Lesestunde über die Alien-Spezies AK.
Okay, dann
ich halte es kurz, 2 Minuten.
Ja, sprich.
Okay. Konstellation Sextans. Planet Okunu Oculua Epsilon Sextans. Wem das was sagt, der schaut mal auf die Sternkarte. Es gibt drei Planeten in dem Sternsystem, das Akkad genannt wird. Dort lebt eine Rasse, die als Akkad, Plural übrigens Akkarit, bezeichnet wird. Es sind kleine Greys mit drei kammartigen Wülsten. Ach, das sind die da oben, ja genau. Kammerartigen. Der Falter. Okay. Auf der Stirn große dunkle Augen, patriarchische Gesellschaft, zwei Geschlechter. Die Frauen reisen kaum, außer sie gehören der höheren wissenschaftlichen Klasse an. In diesem Fall entscheiden sie sich dazu, keine Familien zu gründen. Aha. Sie legen übrigens Eier, eines pro Schwangerschaft, und gehören den Kaltblütern an. Eine weibliche Akkad kann bis zu 6 Eier in ihrem Leben legen. Im Vergleich zu vielen anderen Spezies der Föderation leben sie nicht sehr lange, werden wohl etwas älter als die Terraner, also wir, circa 1 oder 2 Jahrzehnte. Ihre Technologien zählen nicht zu den fortschrittlichsten, aber sie beherrschen Astralreisen. Damit meine ich interdimensionale Reisen, die wir Menschen quasi astral nennen. Sie lieben ihren Nachwuchs und investieren eine Menge in dessen Bildung. Frauen und Männer bekommen in etwa die gleiche Ausbildung, mit der Ausnahme, dass die Frauen häufiger übersinnliche Kräfte studieren. Aha. Sie essen Fleisch, meist sind sie bekleidet, aber nicht immer, was sehr interessant ist. Für interdimensionale Reisen beispielsweise wird keine Kleidung benötigt, denn aufgrund ihrer besonderen Methode können sie lediglich ihr Lichtwesen und ihre inkarnierten Körper transferieren. Nicht aber körperfremde Objekte, wie zum Beispiel die Kleidung. So machen sie das. Es ist häufig der Grund, warum die Crews ihrer interdimensionalen Schiffe vom selben Geschlecht sind. Das war der Vorspann. Ich denke, der reicht auch erstmal.
Also prinzipiell, ich habe gerade mal, ein bisschen Reverse gesucht. Habe, das habe ich auch mal in die Gruppe das gepostet, habe das Quellbild gefunden. Das ist eindeutig das Ursprungsbild, aus dem dieses Bild quasi extrahiert wurde. Da ist Rauschreduzierung drüber gelaufen. Was schon mal interessant ist, ist, dass da noch die EXIF-Daten an dem Bild dran hängen.
Oh.
Und zwar ist es eine Sony-Kamera, ILCE 6300, das ist eine APS-C-Spiegelreflexkamera, glaube ich.
Was auch immer APS-C heißt.
Ah, eine also mit einem kleineren Sensor, ein bisschen größer als dein Micro Four Thirds Sensor, aber kleiner als eine Vollformatkamera. Mhm. Das heißt, es ist schon mal keine Wildkamera, sondern das Bild hat jemand quasi geschossen. Was mich auch ein bisschen stutzig macht, ist, das Bild ist, warum auch immer, mit einer 164. Sekunde geschossen worden, also sehr kurz belichtet. Ne? Das ist auch anscheinend, deswegen ist das Bild so verrauscht. Ich sehe leider keine, muss mal gucken, ob ich noch die ISO rausfinde, aber die Brennweite ist 16 mm. Es ist am 8. März 2020 aufgenommen worden, um 3.27 Uhr. Jetzt ist es so, 16 mm ist auch an APS-C eine relativ weitwinklige Brennweite. Und das Gesicht nimmt schon den Großteil des Bildes ein. Und das scheint auch das Originalbild zu sein, weil es von den Pixeln her 6000 mal 4000 Pixel groß ist, als das, was die Kamera hergibt. Wenn ihr euch das Bild mal in der großen Auflösung anguckt und da in 100% reinzoomt, siehst du aber, dass da ein Pixelraster drüber liegt. Also das ist abfotografiert von irgendeinem Monitor oder einem Beamer-Bild.
Ich hätte auch noch ein paar Ergänzungen.
Wie gesagt, entweder hat da eine relativ nah mit einer weitwinkligen Kamera einen Monitor oder ein Beamer-Bild abfotografiert, weil du eindeutig auf jeden Fall eine Pixelstruktur im Bild erkennst. Ja. Oder es ist halt quasi auch nicht das Originalbild, aber weiß ich nicht, warum das so schlecht abfotografiert ist. Also, es hat noch ein bisschen Geschmäckle, das Bild. Also, da hätte schon gerne noch.
Aber wenn man, Infos, doch nur so, wenn man doch nur so ein Beamer abfotografiert, dann ist es ja schon mal klar, dass jemand vielleicht erschrocken war und hat gesagt, jetzt mache ich mal ein Foto davon. So wie unser eins das machen würde. Also, ich meine, verstehst du, was ich meine?
Ja, ja, klar, aber ich meine, warum hat er dann nicht gleich das Originalbild genommen?
Vielleicht, weil das nicht ging, weil man das nicht extrahieren konnte.
Ja, mal gucken, vielleicht finden wir auch noch.
Weil meine Dashcam macht auch so ein scheiß eigenes Format. Und da muss ich das auch umwandeln. Deswegen ziehe ich die Daten auch so selten von der Dashcam, weil mir das auf den Sack geht, weil ich das umwandeln muss. Vielleicht ist das auch so eine billige Bildkamera gewesen. Weißt du's? So.
Ich weiß es nicht.
Ja, Micha.
Sie besuchen unseren Planeten nur sehr selten. Ah. In langen Intervallen. Sie nehmen keine Entführungen vor. Sie sind nur neugierig, aber wir sollen uns trotzdem nicht auf sie einlassen, weil sie sind nicht besonders pazifistisch veranlagt. Nervöses Verhalten, impulsiv. Sie haben oval-grau-metallische Schiffe ohne Fenster, die beim Start glühend heiß werden, um die erhöhte Schwingung für interdimensionale Sprünge zu erreichen. Der Startvorgang kann sogar den Boden verbrennen.
Aber das hat man ja schon öfters, dass man irgendwo so verbrennte Erde hat irgendwo, ne?
Ja, also...
Das sind noch die alten Verbrenner-Uros.
Das sind noch die alten Verbrenner.
Ah, ich habe übrigens den ISO-Wert ISO 6400. Also relativ hoch für die kurze Belichtungszeit. Hätte man auch kürzer belichten können, länger belichten können, dafür die ISO ein bisschen runter, wäre das Bild vielleicht besser. Aber das scheint eh in irgendeinem Automatikmodus gewesen zu sein, sonst hätte er nämlich die Blende bei der aufgemacht. Ja, also wie gesagt, finde ich, hat für mich immer noch ein bisschen Geschmäckle, das Bild. Aber gut.
Ich finde es super, ich finde es spannend. So, nächste, noch was dazu zu sagen, sonst kommen wir noch zum nächsten, was ich noch hätte.
Ja, schieß los.
Nee, ich bin durch.
Okay, dann hier haben wir einmal ein Lob bekommen, dass jemand unsere Folgen mehrfach geschaut hat. Vielen Dank dafür. Hat jemand schon mal was von dem Mutflut-Thema gehört?
Wie?
Ja, Mutflut, habe ich auch noch nie gehört. Das kam, nee, es kam als letzte Frage rein, muss ich auch mal...
Wie, was für eine Flut?
Mutflut, habe ich noch nie gehört. Ich weiß nicht, was das ist.
Schreibe ich das W-U-T?
M-U-D? L-O-D?
Ja, Matt ist ja Schlamm. Mhm. Aber ich weiß nicht, was das jetzt mit Aliens zu tun hat.
Weiß ich auch nicht. Deswegen, das schiebt man nochmal zurück. Da habe ich keine Ahnung.
Ah, doch.
Okay, jetzt kommt's.
Ich wusste den Begriff nicht. Okay, es geht darum, dass, muss gar nicht so sehr jetzt erstmal mit Aliens zu tun haben. Habe ich auch schon mal ein bisschen rein recherchiert, habe ich aber noch nicht weitergemacht. Und zwar gibt es die Vermutung oder die, ich nenne es so schön, Verschwörungstheorie, dass, was denn? Dass wir mit unserer europäischen und russischen und asiatischen Kontinent schon mal von unserer zivilgesellschaftlichen industriellen Standard weiter waren, als bisher in den Geschichtsbüchern steht. Das bedeutet, man spricht von einer Gesellschaft, die damals Tartaria genannt wurde. Mhm.
Und also vor wie vielen Jahren war das ungefähr?
Ja, genau. Da halte ich mich jetzt mal bedeckt. Ja. Okay. Es soll aber wohl noch gar nicht so lange her sein. Also wir sprechen so 17. bis 18. Jahrhundert.
Ach, so nah tatsächlich. Okay.
Das ja, sehr, sehr nah tatsächlich, genau. Und dann gab es wohl...
Blöd.
Ja... eine Art, wie soll ich denn das jetzt nennen? Ja, es heißt eine Art ein Eingriff in unsere Natur, eine Naturkatastrophe. Na, wir machen Naturkatastrophe, die entweder künstlich oder nicht künstlich hergestellt wurde und einen großen Teil, ich sag mal so von Russland rüber nach Westen, Polen und einen Teil von Ostdeutschland komplett in gewisser Weise überflutet hat mit einer riesigen Schlammlawine. Und diese riesige Schlammlawine soll auch in Dresden und so weiter und so fort reingekommen sein und soll eine gewisse Art von Vernichtung des damaligen Fortschritts, nenne ich es jetzt mal, industriellen Fortschritts geführt haben oder ein Bremsen des industriellen Fortschritts dazu geführt haben. Und die Beweise sollen sich dafür wohl daran erkennbar sein, dass manche Städte, wie zum Beispiel auch in Dresden, noch alte Bauwerke aus der damaligen Zeit haben. Und manche waren aber auch kaputt, manche wurden wieder neu aufgebaut. Und die aber noch vorhanden waren, die müssten dann logischerweise noch ein bisschen in eine Art Schlammlawine drinstecken. Zumindest den Kellerbereich, ja.
Also okay. Die Schlammlawine hat dafür gesorgt, dass sich eine komplette Gesellschaft rückwärts entwickelt hat, oder was?
Das ist jetzt so ungefähr, das macht für mich auch noch kein hundertprozentiges Reimen, aber es geht darum, dass man, wie gesagt, davon Spuren noch zu erkennen sein, dass teilweise das in Geschichtsbüchern, die sehr alt sind, oder auf Karten damals noch diese Gesellschaft oder diese Gruppierung mehr eingezeichnet war und dass man in manchen Bauwerken einfach die Untergeschosse so gelassen hat, wie sie sind und einfach die Haustür 2 Meter weiter oben angebracht hat und daraus das Erdgeschoss, was früher Erdgeschoss war, wurde dann quasi Keller. So ein bisschen.
Also das gibt es ja tatsächlich in Prag zum Beispiel. Wir waren vor ein paar Jahren mal in Prag und haben so eine Prag Underground-Führung mitgemacht, wo du quasi durch diesen halt da am, wie heißt der, Wenzelsplatz, ne, kannst du einsteigen und steigst okay. in der Kirche in so einen Keller runter. Und tatsächlich ist ganz Prag ziemlich zusammenhängend unterkellert, was auch damit zu tun hatte, dass eben der Fluss früher des Öfteren einfach über die Ufer getreten ist und halt immer wieder die Innenstadt überflutet hat. Und da haben sie eben auch gesagt, jetzt scheiß drauf, wir legen einfach die komplette Innenstadt ein Stockwerk hoch. Und haben halt alles ganz ausgeschüttet genau. und haben quasi aus dem ersten Stock das Erdgeschoss gemacht.
Richtig.
Und aus dem ehemaligen Erdgeschoss den Keller. Und das hat tatsächlich irgendwie einige Jahre gebraucht, aber man hat es tatsächlich geschafft. Und deswegen kannst du in Prag noch durch viele zusammenhängende Keller laufen, wo du auch siehst, dass das mal eigentlich
Erdgeschosswände früher war.
Genau, ein Erdgeschoss war. Aber das hatte jetzt, also da kam jetzt nicht die mega Schlamm, ich weiß auch nicht, wo soll denn diese Schlammmassen herkommen? Die müssen ja von irgendwo runterfließen, um genug
Schlamm zu haben, total, um wirklich
Landstriche, so wie du das beschreibst, mitzunehmen.
Richtig. Ja, also wahrscheinlich schon eher so in Flussbereichen, aber ich fände es total spannend, da mal weiter zu recherchieren. Aber darum geht es im Allgemeinen. Also es wird da behauptet, dass das halt absichtlich gemacht wurde, um die Gesellschaft, die schon sehr weit war, wieder 100 Jahre zurückzusetzen. Die Industrialisierung nochmal um 100 Jahre zu verschieben. Und so,
so
wird es halt behauptet von einer Gruppe von elitären Leuten, die kein Interesse daran haben, dass quasi die große Menschheit sich industrialisiert, schnell, zügig vorwärts entwickelt.
Also, ich sag mal, hört sich eher an, als wäre das so eine Fantasiegeschichte, die sich um so. Ich meine, das hat man ja tatsächlich auch, wo hat schon das letzte auch schon nochmal
gehört? Du musst es mal recherchieren, Micha. Ich fände es total geil, wenn du da mal einsteigen würdest.
Aufgestockt haben.
Was war das denn?
Das war wieder
mein Stuhl.
ich glaube, da baut man halt so ein paar Fakten zu so einer coolen Story aus. Aber insgesamt finde ich es ein bisschen weit hergeholt. Ich kann mal gucken, ob ich zu dieser
recherchiere das mal, Micha. Ich fände es total geil, wenn du da mal ein bisschen tiefer reinguckst. Gerade weil du ja erzählt hast, du hast das auch schon so in der Art gesehen. Und,
wir haben halt so eine, kannst du in Prag so Underground-Touren mitmachen. Und dann läufst du dann da durch diese Kellergewölbe durch. Also es ist schon sehr interessant und da ist bestimmt auch was dran.
Und es soll es halt auch in Dresden geben?
Das kann sein, weiß ich nicht. Aber vielleicht ist es auch hochwassertechnisch, hat man sich da auch entschlossen. Ich habe das tatsächlich irgendwo letzte noch mal gehört, habe mir gedacht, ach krass, das ist ja wie in Prag. Ich weiß aber nicht mehr genau wo. Aber es ist tatsächlich, scheint öfter mal passiert zu sein. Aber ich glaube, es ist eine relativ pragmatische Lösung. Und ich weiß auch nicht, ob die Stadt so nach hinten geworfen hat, zumal ja alle Außenbereiche, die ja quasi auf dem Prag ist ja quasi auch von Hügeln umgeben, die ja dann von dem Hochwasser nicht tangiert wurden, sich ja nicht zurückentwickelt haben. Und dann hast du ja quasi auf 100 Meter Luftlinie, kannst du ja quasi keine Industrialisierung aufhalten. Also das finde ich schon ein bisschen weit hergeholt, aber ich will mal gucken, ob ich da mehr dazu finde. Ja,
guck mal. Dann sind wir gefragt worden, was wir von Stan Romanek halten. So, das sind wir schon öfter gefragt worden. Ich habe da auch schon mal ein bisschen recherchiert. Der ist ja angeblich von Aliens entführt worden mehrfach. Und ich habe nur ein Problem damit. Der Typ ist ein verurteilter Sexualstraftäter. Und ist halt schwierig, so Leuten halt eine Bühne zu geben, finde ich.
Ja.
Für meine Begriffe. Aber ich kann ja mal kurz erzählen im Groben, was es da geht. Der ist ein verurteilter pädophiler Sextäter, so schreibt es auch die Presse, und ist überzeugt davon, vor Außerirdischen entführt worden zu sein und für ein Fortpflanzungsprogramm missbraucht worden zu sein. Und er soll insgesamt 9 Hybridkinder gezeugt haben, das sagt er zumindest so. Und die Daily Star hat darüber berichtet, dass er davon überzeugt ist, unzählige Male von Außerirdischen entführt worden zu sein. Anhand von Fotos will er beweisen, dass seine hybriden Kinder von einem Planeten, die ihm heimlich auf der Erde besucht haben, stammen. In seinen Büchern, er hat auch Bücher geschrieben, berichtet er im Detail von seinen Begegnungen. Und die Bücher haben wohl auch so eine Art Kultstatus. 2013 gab es sogar einen Film von ihm, The Stan Romanek Story, über die Geschichte. Die wurde halt gedreht. 9 Kinder soll er haben, sagt er mittlerweile. Und die nahmen wohl auch Kontakt zu ihm auf. In der Dokumentation ist wohl eine Audioaufnahme zu hören, die von einem der Kinder von Romanek stammen soll. Eine Aussage ist: Papa, mach dir keine Sorgen, uns geht's gut. Es ist zu gefährlich für uns im Moment. Du könntest uns nicht beschützen, selbst wenn du wolltest, sagt eine hohe Kinderstimme. Es ist echt sehr spooky. Wir dachten, du solltest wissen, dass wir 9 sind. 7 derselben, mit 2 mit jeweils unterschiedlichen Namen. Ich bin die Älteste, ich heiße Kioma, das bedeutet Dreifaltigkeit. Ein anderes Kind heißt übrigens Drilli. Und dann gab es eine UFO-Konferenz. Und auf einer UFO-Konferenz machte er kurze Zeit eine spannende Beobachtung. Seltsam aussehende kleine Mädchen tauchen auf dieser UFO-Konferenz und geben ihm Blumen. Sie sagte, ich liebe dich, Daddy, und rannte weg. Das schrieb er so in sein Tagebuch. Es gelang ihm, ein Foto des seltsamen Mädchens zu machen, das auf der Konferenz sah. Es sieht aus wie ein Mensch, nur ihre Augenbrauenknochen sind ausgeprägter. Das Foto habe ich jetzt nicht da. Angeblich wurde er bald wieder von seinen Töchtern besucht, merkte es aber erst, als er sich später das Foto ansah, als er daheim im heimischen Wohnzimmer saß. Und die Form des kleinen Kopfes war von außerhalb des Fensters zu erkennen. Er behauptet auch, er habe einen Fußabdruck gefunden, auf dem sie gestanden hätte. Also am Fenster gab es auch Fingerabdrücke, die zeigten 3 längliche Finger und einen Daumen. Allerdings gibt es auch ein Interview bei Coast to Coast. Und da hat der Moderator mit ihm einen Lügendetektor-Test durchgezogen und die Legitimität seiner Behauptung zu beweisen, es stimmte zu, fiel aber im Test durch. Das ist so wie bei Brit, musst du dir vorstellen, der Lügendetektor-Test bei Brit, so stelle ich es mir tatsächlich wirklich vor. Und er schaltete bei der Frage, ist die Audioaufnahme ein Scherz? So, die Doku gibt es angeblich im Internet, mehr kann ich dazu nicht sagen. Das ist kurz und kompakt zusammengefasst, wer es denn Romanek ist.
Ja. Okay.
Ich kann dazu auch leider gar nichts sagen.
Ja. Also ich möchte mich auch nicht wirklich damit, das ist halt wirklich
ohne das jetzt genauer hinterfragt zu haben, tatsächlich schwierig, weil ich meine, kann natürlich sein, dass er irgendwann diese ganze UFO-Story für sich in seinem Kopf aufgebaut hat, um vielleicht andere Taten irgendwie zu rechtfertigen oder vor sich selbst irgendwie mit den eigenen Taten klarzukommen. Deswegen finde ich auch ein schwieriges Thema. Ist ansonsten vielleicht spannend, aber trotzdem in Anbetracht der Umstände, ja, wollen wir vielleicht nicht zu hoch aufhängen hier die ganze Sache.
So ist es. Jetzt gucke ich nochmal kurz in unseren Nachrichtenordner, aber ich glaube, wir werden noch gefragt, was wir von Robert Fleischer halten. Da finde seine Sendung Erstkontakt ganz interessant, aber mehr möchte ich dazu auch nicht sagen, weil da gibt es noch Formate, die mir nicht so gefallen. Das hat aber was mit anderen Sachen zu tun. Also, Hammes,
ja.
Was das betrifft. Oder hat noch jemand was von euch?
Nein, bin soweit durch.
Saturn?
Nö.
Gut. Die UFO-Nachrichten, 20 Uhr, guten Abend. Ich liebe es.
Es ist 24 Grad.
Ja, 24 Grad, bewölkter Himmel, aber ab und zu vielleicht auch ein bisschen Chance auf Sonne, egal wo ihr gerade seid, macht's Beste draus. Grenzwissenschaft aktuell hat was geschrieben. Seid ihr im Thema, Kinder, oder seid ihr abgelenkt? Ich habe das Gefühl, ihr seid so ein bisschen abgelenkt.
Erste Schritte auf dem Weg, den Artikel meinst du?
Es gibt da verschiedene.
Auf dem Weg zur Einrichtung einer offiziellen deutschen UAP-Forschungsstelle.
Ja, da habe ich ja gelesen. Das finde ich ganz.
Oder den meinst du
jetzt? Ich habe manchen anderen. Und zwar, seitdem das US-Verteidigungsministerium wieder offiziell mit offiziellen dafür geschaffenen Einrichtungen an UAPs arbeitet, hört man immer wieder von Partnern. Das ist nämlich interessant. Und zwar, die Partner sind internationale Verbündete. Ratet mal, wer nicht dabei ist.
Good old Germany.
Die Luftwaffe, richtig. Und Andreas Müller von Grenzwissenschaft aktuell, übrigens supportet bitte diese Seite, ich finde sie echt großartig, hat tatsächlich eine offizielle Anfrage gestellt und hat auch eine Antwort erhalten. Lese euch mal vor, ja? Sehr geehrter Herr Müller, Ihre Anfrage vom 17.10.22 möchte ich gern wie folgt beantworten. Uns liegen keine Erkenntnisse vor, nachdem den Dienststellen der Luftwaffe an den internationalen Untersuchungen von UAP/UFO-Phänomenen durch das US-Verteidigungsministerium beteiligt sind. Zur Frage, wer sich innerhalb der Bundesregierung mit diesen Phänomenen beschäftigt, kann ich Ihnen nicht direkt weiterhelfen. Thematisch passe diese Anfrage an die Bundesregierung, wurden in der Vergangenheit vom BMI, dem BMWI und dem BMBF beantwortet. Bundesdrucksache 16.9554, 16.1350.70 und so weiter und so fort. Mit freundlichen Grüßen im Auftrag. Warum sind wir Deutschen so? Glauben denn alle Deutschen, dass es überall eine Drohne ist? Oder wie ist das? Warum ist das so? Was meint ihr? Ist doch komisch. Alle Länder haben irgendwelche komischen Phänomene. Es wird immer mehr im Mainstream gespielt. Nur in Deutschland ist es mit der Einreise schwierig, oder was?
Was meinst du, was los wäre, wenn rauskäme, dass wir irgendeine so eine UFO-Forschungsstelle haben, die was weiß ich, wie viele Millionen an Steuergeldern.
Ja, wir haben doch eine in Würzburg, in der Uni Würzburg.
Irgendwie so,
die Uni Würzburg forscht doch offiziell.
Doch gleich dazu. Ja, aber das ist ja kein offizielles Amt, das quasi von... Ja,
es ist eine Hochschule, eine staatliche, die kriegt Fördermittel dafür.
Ja, aber ich meine, es ist jetzt, wie soll ich sagen, ist jetzt kein Bestandteil, weiß ich nicht, unsere Bundeswehr, es gibt kein offizielles Ministerium dafür.
Das ist doch scheiße.
Das ist noch ein Schritt weiter. Ja, keine mehr, also wie gesagt, ich meine, es gibt ja Anlaufstellen. Ne? Ich habe gedacht, du spielst auf diesen Artikel an.
Nee, den habe ich
erste Schritte auf dem Weg.
Hast du den vorliegen? Noch,
oder? Ja.
Dann mach mal.
Und zwar kam, warte mal, wann war das? 13.10.2022, also vor circa 2 Wochen, auch auf Grenzwissenschaft aktuell, kam eben die Meldung, dass es erste Schritte auf dem Weg zur Einrichtung einer offiziellen deutschen UAP-Forschungsstelle gibt. Und ich lese mal den Anriss. Während es in zahlreichen, teilweise verbündeten Ländern wie Frankreich, in den USA staatliche Einrichtungen zur Untersuchung unidentifizierter Flugobjekte und Phänomene im Luftraum, UFOs, UAPs gibt, existiert in Deutschland bislang noch keine derartige Stelle. So, soweit waren wir ja vorhin auch schon. Allerdings werden UAP mittlerweile am Interdisziplinären Forschungszentrum für Extraterrestrik, dem IFACS, was ein geiler Name ist, wenn X dabei ist, ist es auf jeden Fall immer geil, vom IFACS, an der Universität Würzburg ganz offiziell im Forschungskanon wissenschaftlich erforscht.
Ja.
Bei einem Treffen zwischen dem Institutsleiter und dem Experten für Luft- und Raumfahrt der Bundestagsfraktion der Grünen wurden nun erste konstruktive Kontakte in die Politik geknüpft. Also man hat natürlich, da gibt es auch ein schönes Bild mit dem Professor Hakan Kayal, dem Klaus Stähle und dem Dieter Janicek,
ja,
links im Deutschen Bundestag. Wie gesagt, das ist jetzt quasi auch schon so eine offizielle Stelle, an die du dich wenden kannst, aber es ist natürlich noch nicht Bestandteil unserer Bundeswehr, unserer Luftwaffe oder wie auch immer. Es wird, finde ich eigentlich ganz gut, dass es nicht direkt immer das Militär sein muss, was auf so Dinge angeht. Ich glaube, dass wir da vielleicht auch einen wissenschaftlicheren Ansatz verfolgen, was das angeht.
Weiß ich nicht.
Ein ebenfalls interessanter, wenn auch umstrittener Aspekt der Weltraumforschung stellt für den Politiker zudem die Untersuchung von unidentifizierten Luftphänomenen dar. Ein Bericht des Verteidigungsministeriums der USA aus dem Jahre 2021 hat unter anderem bestätigt, dass Piloten der US-Luftwaffe mehrmals unbekannte Flugobjekte gesichtet haben, für das US-Militär aber noch keine Erklärung hat. Zwar bedeutet das noch nicht, dass diese Flugobjekte außerirdischen Ursprungs seien, und für ihn persönlich könnten diese Beobachtungen mit sehr hoher Sicherheit durch bisher unbekannte Wetterphänomene, optische Täuschung oder fehlerhafte Sensoren erklärt werden. Doch genau um dies zu überprüfen, lohnt sich die Forschung in diesem Bereich.
Ja, sag ich.
Vor diesem Hintergrund, so berichtet die Janicek auf seiner Internetseite, kam es kürzlich auch zu einem ausführlichen Austausch mit dem IFACS-Leiter Hakan Kayal über UAPs und die verschiedenen staatlichen wissenschaftlichen Studien zu dem Thema. Also ich denke mal, dass das vielleicht tatsächlich ganz gut ist, wenn es nicht so ganz militärisch durchdrängt ist, sondern wenn man da mit einem relativ nüchternen wissenschaftlichen Ansatz rangeht an so Themen. Vielleicht wird es ja auch offener behandelt, weil ich denke mal, alles, was in Richtung Militär geht, wird auch ganz schnell wieder zu so einer Geheimhaltungssache. Aber ich meine, ja, das ist ja nicht weit weg. Vielleicht hören ja die Kollegen vom IFIX auch mal unseren Podcast und wollen uns ja mal einladen. Das wär
ich würde da gerne mal ein paar Fragen stellen. Ja.
Ich würde da auch mal gerne reinschnuppern. Also sieht zumindest ne, auf dem Bild von der Webseite haben die hier so einen geilen War Room mit so Haufen Monitoren und Statistiken und Weltkarten und Graphen. Und hier grüne Balken und da blaue Balken. Das sieht schon alles sehr geil aus. Also ich würde da auch schon gerne mal reinschnuppern. Ja. Das ist bestimmt interessant.
Paul, was ist deine Meinung?
Mich zerreißt es gerade innerlich irgendwie so.
Was hast du mal da?
Nee, auf der einen Seite denke ich mir, ja, das ist alles auf keinem schlechten Weg. Dann machen wir hier nochmal eine Forschungsstelle, dann untersuchen wir das nochmal. Alles so mit dem Ziel, dass man weiß, dass der größere oder dass ein Teil der Bevölkerung wahrscheinlich sich drüber freut, wenn es dann soweit ist, dass das da nochmal so eine Einheit dazwischen gibt, die uns nochmal erzählt, ja, da müsst ihr keine Angst haben und die haben ihren Pass dabei und dann können wir auch Shaking Hands machen und die haben auch keine Krankheiten, die sie mitbringen, bla 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 bla. Ist vielleicht in irgendeiner Art und Weise notwendig und auch sinnvoll und aus gesellschaftlichen Strukturen nachvollziehbar. Auf der anderen Seite denke ich mir, was ein Gedöns, haben wir alles irgendwie schon die letzten 50 Jahre gemacht und sicherlich wissen ganz oben an der Ende der elitären Nahrungskette schon längst, was UAPs sind und wie die Technologie funktioniert und was da draußen eigentlich abgeht und man könnte es gefühlt gleich mal morgen erledigt haben. Klar, das geht natürlich auch nicht, aber deshalb denke ich mir, zerreißt es mich da so ein bisschen innerlich, wenn ich mir immer so denke. Und auch was der Conny gesagt hat, so im Sinne von noch eine versteuerte Einrichtung hier und Einrichtung da. Es wird auf so vielen verschiedenen Leveln schon wieder Einrichtungen gemacht. Ich weiß nicht, ob das so... Und was auch Geheimhaltung und Infiltration dann wieder angeht und so.
Ich meine, dein Problem ist ja immer, dass du davon ausgehst, dass das ja eigentlich schon längst durch ist, das Thema. Das ist eigentlich, ne, sitzen die schon zusammen am Frühstückstisch und schmieren sich gegenseitig die Salami aufs Brot, aber wir tun jetzt noch so, als müssten wir da noch groß was forschen. Also das ist ja zumindest dein Ausgangspunkt, wo du dich immer aufregst, wenn so Sachen gegründet werden oder Forschungen losgehen, ja, und du sagst, ist eh kalter Kaffee, weil eigentlich sind wir schon viel weiter.
Ja.
Jetzt ist aber natürlich so, selbst wenn das so wäre und die Info natürlich nicht nach unten durchgesickert ist,
ja,
ne, also ich sag mal, es gibt irgendwo ganz, ganz oben gibt es jemand, der hat die Hand über allem und der ist schon längst mit dem in Kontakt und die sind alles schon Buddies und die Sache ist schon längst geklärt, lassen bloß alle unteren Schichten in Dummheit. Jetzt ist es natürlich so, dass die unteren Schichten autark für sich ja dann vielleicht jetzt trotzdem auch langsam losgelöst davon das Interesse haben und natürlich sich einfach so solche Forschungszentren bilden. Da ist ja eigentlich nichts dagegen zu sagen.
Ja.
Weil die Leute, die das machen, die sind ja der Überzeugung davon, dass das eine sinnvolle Aufgabe ist. Da ist ja keiner dabei, der insgeheim längst weiß, da gibt es schon längst Kontakt und sonst irgendwas, sondern die sind davon überzeugt, dass das der nächste Schritt in die richtige Richtung ist. Und vielleicht stoßen die ja dann auch auf Sachen, die von weiter oben nicht gewünscht sind, dass sie entdeckt werden, aber die sie jetzt auch nicht verhindern können, weil das ja hier in aller Öffentlichkeit sich so langsam
also ein eher bewegt. Transparentes Projekt ist, hoffe ich halt. Ne? Ich hoffe halt, dass es wirklich nicht gleich wieder gekapert wird, wenn ich es jetzt mal so formulieren darf, weil es halt wirklich schon viele dieser Patente und andere Geschichten, das ist halt die Meinung, die ich da vertrete, halt gekapert wurden und je transparent man das macht, also je mehr Livestreams darüber gibt und je weniger versucht da einer mit Kohle zu machen und der Patente wieder anzumelden, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze halt tatsächlich mal sich global auch in den unteren Schichten präsent wird. Also das ist halt schon meine große Hoffnung auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite denke ich mir ganz persönlich, alter Falter, jetzt mach du mal hin.
Aber prinzipiell gibt es ja nichts Besseres, als dass du das wirklich an der Universität öffentlich und halbwegs transparent
richtig machst,
anstatt das irgendwo in einem, wie du sagst, immer im industriellen, militärischen Komplex da irgendeine Firma hast, die du ja quasi komplett kontrollieren kannst. Also
I hope so.
Ich finde es eigentlich ziemlich spannend. Ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Vor allem schön, dass das auch in Deutschland ist und auch so nah bei uns vor der Tür. Vielleicht kriegen wir da in Zukunft mehr mit. Also ich bin jetzt schon Fan vom IFAX. Mit großem X.
IFAX.
IFAX.
Sechsmal auch in ihrer Nähe. IFAX. Und zweimal in Kleinostheim. Es gab eine UFO-Schwarmwelle über den Pazifik. Die NASA untersucht jetzt das Phänomen und die Piloten, die haben sogar den Funkverkehr veröffentlicht. Es gab so eine immer mehr Flugzeugcrews berichten über den Pazifik, über unbekannte Flugobjekte. Das sind so grelle Lichter in kreisförmigen Rennbahnen, so Manöver, die ganz komisch manövrieren in großer Höhe und zwar nahe dem Sternbild des großen Wagens. Micha, das ist doch dein Sternbild. Großer Wagen fährst du ja auch gerne. Große Drohnen, großer Wagen, großer Mond. Alles, was groß ist, ist ja deins. Und jetzt kommt so ein ehemaliger FBI-Agent um die Ecke und Moderator der Discovery-Plus-Sendung UFO Witness und sagt, jo, da habe ich jetzt ein paar Ausschnitte da. Und es gibt so mehrere Zwischenfälle. Am 18. August zum Beispiel stellte ein Pilot einen Privatjet vor der Küste Kaliforniens und meldete sich beim Los Angeles Kontrollturm mit folgendem Spruch: Wir haben hier ein paar Flugobjekte nördlich von uns und die fliegen in Kreisen herum, in viel größerer Höhe als wir. Irgendeine Idee, was das sein kann? Und die Lotsen dann ratlos: Ja, Roger, weiß ich auch nicht. Sind sie nicht auf dem Weg in eine militärische Sperrzone oder so? Ich bin mir da nicht sicher. Und er sagt halt: Nee. Ist nicht. Und zu Ende, da gibt es noch mehr. Ein F-18-Pilot der Marines hat viele Abfangjagden so durchgeführt, ne? Natürlich auch geprobt. Der sagt, sowas hat er noch nie gesehen. Zu NBC hat er gesagt, ein Pilot, bei einem der Lichter dachte er zuerst, es sei eine Sternschnuppe, doch dann wurde die langsamer und gesellte sich zu den anderen Flugphänomenen dazu. Also das kann auch keine Drohne sein, ne? Es könne sich nicht um militärische Maschinen handeln, davon ist er überzeugt. Nichts fliegt so hoch, das ist unmöglich. Und das ist sehr, sehr spannend. Die Bild-Zeitung hat sogar darüber berichtet, in einer ganz großen Geschichte drüber. Und bleibt mal dran, mal gucken, was über den Pazifik so abgeht. Also, ist schon interessant.
Ja, da scheint sich im Moment einiges zu tun. Der Paul hatte ja auch ein Video gepostet, wo einer aus einem Flugzeugfenster gefilmt hat. Wo er anscheinend auch irgendwelche Objekte gefilmt hat. Gehört doch da auch dazu, oder?
Ja, und es ist auch genau das letztendlich, was ja auch so ein bisschen das ist, was ich vor gerade erst eine halbe Stunde erzählt habe. Ne?
Ja, also, wir müssen so ein bisschen sputen jetzt.
Piloten auf einmal, oh ja, ich habe da auch mal was gesehen. Ah ja, auf dem Mars gibt's auch wieder was Neues. Und oh, und im Ozean ist ja auch noch eine alte Kultstätte. Und oh, es gibt ein Neues.
Aber ja? Die NASA hat jetzt eine Taskforce gegründet und will das ein bisschen untersuchen. Und unser Freund Avi Loeb ist auch mit dabei. Ob mit neuem Buch oder nicht, das steht da nicht. Steht da nicht. Aber Avi Loeb ist mit dabei.
Ja, mal gucken, was da
mit rauskommt. Na dann. Ja, irgendein schönes Gesicht brauchen wir ja dann auch, wenn es dann soweit ist, dass man da ein bisschen hat und ein bisschen was erzählt und Sympathiepunkte verstreut. Oh Mann, ey, ich freue mich schon auf den Tag, ey.
Ja, ich freue mich auch auf den Tag.
Hoffentlich erleben wir das immer noch mit.
Klar, Micha, das sind an dem Tag, wo das neue Drohnenkonzert rauskommt, bist du auch dabei. Ja, und hier gibt es noch einen Film, den ich gerne kurz besprechen möchte, und zwar Moment of Contact. Habt ihr ihn schon gesehen?
Nee.
Nur die Vorschau.
Ja, weil da bin ich auch noch nicht gekommen. Der kostet 16,99 €. Das kann ich ja jetzt schon mal erzählen. Also es geht um die, ich kann ja kurz die Filmbeschreibung vorlesen, wenn ihr mögt.
Ja.
Moment of Contact ist eine Erkundung außerirdischer Begegnungen, die sich auf eine Reihe von Ereignissen im Jahr 1996 konzentriert. Als Bürger von Varginha, Brasilien berichteten ein oder mehrere seltsame Wesen dort gesehen zu haben. Und ein UFO dort abgestürzt sei. Eine Reihe von Einwohnern, darunter eine Gruppe von Mädchen im Alter von 14 bis 21 Jahren, hatten eine unmittelbare Begegnung mit dem Wesen, das etwa als einen Meter groß mit brauner, öliger Haut und einem großen Kopf mit riesigen Augen beschrieben wurde. Kommt so ein bisschen jetzt an das Bild nah, was da vom Beamer abfotografiert wurde, ne, von der Beschreibung her.
Aber nur einen Meter hoch?
Naja, man muss ja denn immer groß sein, um eine Drohne fliegen zu können. Die Stadt... Die Stadt wurde von Militär- und Notfalldienst abgeriegelt und zwei Kreaturen wurden wohl gefangen genommen. Der örtliche Militärpolizist starb unter mysteriösen Umständen, nachdem er angeblich eins der Wesen angefasst hatte. Der Dokumentarfilm von Fox enthält Interviews mit wichtigen Augenzeugen, Experten und Beamten, darunter ein Atomphysiker und ein professioneller Ufologe und sowie einen brasilianischen Luftwaffengeneral und einen brasilianischen weiteren Ufologen. Gibt's mit Untertiteln tatsächlich, mit deutschen Untertiteln, der ist in Englisch, der Film wahrscheinlich, gehe ich mal von aus, und deutschen Untertitel gibt's auf iTunes zu kaufen, weil iTunes, was sowas betrifft, die haben immer die deutschen Untertitel dabei. Bei Amazon bin ich mir nicht so sicher, da habe ich schon mal so einen Film erworben, habe ihn zurückgegeben, weil er keine deutschen Untertitel hatte, und das ist eine Thematik, da reicht's Englisch auch nicht aus.
Okay, komisch eigentlich, ne? Ich dachte, die Untertitel werden vom Studio quasi produziert und nicht vom Publisher quasi, aber gut.
Aber iTunes hat die immer mit drin. Kannst du auch bei Vimeo kaufen, da weiß ich nicht, ob es die da hat. Kostet 16,99 und Regie hatte James Fox und Drehbuchautor ist auch James Fox und ist erschienen 2022. Zusätzlich Deutsch mit Untertiteln, Französisch mit Untertiteln, Italienisch, Niederländisch, Portugiesisch, Spanisch, was ihr gerne sprecht. Den Link können wir ja auch mal unbezahlte Werbung in die Shownotes werfen und ich werfe ihn in die Redaktionsgruppe, weil ich will den unbedingt gucken heute Abend.
Vielleicht sollten wir irgendwann mal so eine Watchparty machen, wo man so einen Film einfach mit ein paar Hörern noch quasi.
Das fände ich doch mal spannend. Angucken.
Könnten wir auch mal
wieder. Ja. Und auch wiederum hier auch wieder ein Beispiel mehr, wo man dann wieder auch sagt, oh, da gab es doch auch auf anderen Kontinenten was und die haben auch was gesehen. Und hier wird übrigens auch erklärt, warum die jetzt noch nichts gesagt haben oder warum es vorher noch nicht so sehr präsent war in der Presse, obwohl da auch mal ein Bild in der Zeitung war, regional in dem Dorf und so weiter und so fort von dem Alien. Also so Sachen sollen halt präsenter und mehr in den Mainstream kommen.
Also ich kaufe den jetzt mal. So, zack, fertig, aus, wir geben aus, heute Abend ist klar, was wir gucken. Dazu gibt es eine kleine Tüte Chips oder vielleicht auch eine große. Je nachdem.
Eine Tonne Chips.
Da denke ich immer an dich übrigens.
Was?
Ich denke da immer an dich.
An mich?
Ja, du hast
sehr mal schön, gesagt. Dass du mich denkst, warum?
Du hast mal gesagt, eine Portion ist eine Tüte.
Das ist doch so.
Und da habe ich nie ein schlechtes Gewissen, wenn ich.
Die nutzloseste Erfindung sind wieder verschließbare Chipstüten.
Ja. Ich habe ja so ein wiederverspeisbares Gerät, ist Alien-Technologie. Mhm. So, damit wären wir durch. Wir kommen zum Thema, würde ich sagen, oder?
Ja.
Oh yeah!
So, ich übergebe an Dr. Paul, dem Arzt, den die Aliens vertrauen. Bitteschön.
An mich? Ich habe doch Hausaufgaben aufgegeben.
Ja, aber also ich dachte, doch gerne du fängst anfangen. Damit an.
Okay, ich kann auch anfangen. Oder willst du, Mischa?
Ja, also ich sag mal so, in unserer internen Redaktionsgruppe schmeißte Paul uns dann immer Hausaufgaben entgegen, die wir uns dann angucken und reinlesen, was dann das Hauptthema wird. Und diesmal war das Thema eine Alienrasse, eine ganz bestimmte Alienrasse, und zwar die Anunnaki. Ja. Die, so, wenn ich das jetzt, es ist ein bisschen schwer, also wir haben einmal ein Video gekriegt und einmal Text, um das nachzulesen, die sich so ein bisschen widersprochen haben, hatte ich das Gefühl. Aber prinzipiell geht es quasi um eine Alienrasse, die irgendwann hierher kam. Ich sag mal so, weil sie daheim ein bisschen Scheiße gebaut haben, in Planeten auch zugrunde gewirtschaftet haben und eigentlich an unser Gold wollen, ne, wenn ich das richtig verstehe.
Richtig.
Jetzt ist natürlich so, interstellare Raumfahrerrassen haben ein Problem damit, sich die Hände schmutzig zu machen in dreckigen Goldminen. Deswegen
das ist so geil,
kommen die hier auf
die Erde. Ich feiere dich jetzt schon.
Ja, oder?
Ja, aber es ist auf dem Punkt.
Ja, es ist auch richtig.
Ich finde es super, Erde geil. Und das Erste, was sie machen, ist, sich jetzt zu überlegen, wer macht unsere Drecksarbeit? Wir haben relativ gute, also wir sind wissenschaftlich ganz gut in so Genmanipulation. Wir schaffen uns jetzt einfach mal eine Arbeiterrasse, die für uns hier die Drecksarbeit macht und das Gold hier rausschürft.
Genau, das trifft ja den Nadel so wirklich auf den Kopf.
Ja, genau, so viel mal zur Ausgangssituation. Das heißt, die waren vor x Millionen, x Tausend, weiß ich nicht wie viele Jahren hier auf der Erde.
Daher, warte ganz kurz, vor 372.000 Jahren vor BC, also quasi vor Geburt Jesus. Weiter, ja. Mhm.
Genau, und die haben dann quasi in dem Genlabor erstmal so ein Arbeiterwesen gezüchtet, dass sie dann das anscheinend auch direkt ganz gut funktioniert haben, und das haben die quasi losgeschickt, die Drecksarbeit erledigen. Und dann gab es aber natürlich die Geschichte der Anunnaki ist voller Irrungen und Wirrungen und spannender Wendungen.
Ja, ja, ja.
Gab es natürlich dann auch zwei, die sich so ein bisschen verkracht haben, und zwar einmal hier der Enki und der Endel. Ne?
Enlil,
Das waren quasi so ein bisschen die Chefs der Anunnaki, und die hatten so ein bisschen, die hatten dann
Beef.
Scheinbar nachdem sie genug Gold abgebaut haben und
brüderlichen gesagt, Streit. Okay,
genau, die haben sich so ein bisschen gestritten, was man jetzt mit der Erde macht, was man mit dieser Sklavenrasse macht, die man jetzt da drauf ausgesetzt hat, und wie es jetzt weitergehen soll. Der eine, warum auch immer, hat gesagt, hier, wir haben hier diesen schönen blauen Planeten, wo wir das Gold rausgekratzt haben, das nehmen wir jetzt mit zurück in unseren kaputt gemachten alten Planeten und machen dann da mit dem Gold, was auch immer die mit dem Gold überhaupt vorhatten. Und der andere hat gesagt, nee, hier auf der Erde ist so eigentlich so schön, wäre doch blöd, wenn wir das Ganze aufgeben, und hat ist dann quasi auf der Erde geblieben. Und hat, wenn ich das richtig verstanden habe, es irgendwie geschafft, diese Sklavenrasse mit seinen eigenen Genen zu kreuzen. Denn man muss wissen, sie haben wohl diese Sklavenrasse, damit die nicht sich unkontrolliert vermehrt, quasi unfruchtbar gemacht. Die konnte sich nicht selbst fortpflanzen. Das heißt, die Anunnaki haben jeden Arbeiter selbst geklöppelt. Und Der Enki, was quasi so eher der Gute ist, der hat quasi dafür gesorgt, dass diese Rasse Gene bekommt, um sich selbst fortpflanzen zu können, indem er die Gene der Sklavenrasse, wenn ich es richtig verstanden habe, mit den Anunnaki-Genen gekreuzt hat. Und das, zumindest in der Theorie, ist dann das, was am Schluss die Menschen erschaffen hat, wenn ich das richtig verstanden habe. Und der Endel, sein böser Bruder, denn eine gute Geschichte braucht auch immer einen Antagonisten, sonst ist es langweilig, der ist natürlich auch zurückgeblieben, anstatt mit seinem Gold sich in seine Heimat wieder zu verpissen und dann da weiß ich nicht was aus dem Gold zu machen. Der hat sich quasi als Gegenspieler und Antagonist irgendwie auch hier festgesetzt und will quasi aus dem Untergrund als quasi Satan die Menschheit steuern, kontrollieren und vernichten.
Boah.
Habe ich das so ungefähr ganz gut zusammengefasst? Das ist zumindest das, was ich mir als Notiz hier aufgeschrieben habe.
Also, ey, ich wusste, warum ich dir das Intro überlasse. Das ist
ich legendär. Bin,
es war richtig gut. Es war wirklich richtig gut.
Also, zumindest das ist das, was Bild und Text, was wir als Hausaufgabe gekriegt haben, aussagt. Jetzt ist natürlich...
Jetzt geht's los.
Ich habe gleich schon wieder eine Meinung dazu.
Schau raus.
Muss sowas immer auch gleich wirklich ein Drehbuch sein. Also es ist wirklich, das muss immer eine Geschichte voll Drama, Hass, Neid. Der wird hintergangen. Da gibt es einen Spannungspunkt, einen Aufbau. Ich sag mal, wenn du heutzutage ein irgendwie in so eine Masterclass Drehbuch schreiben kommst oder Geschichten verfassen. Sag mal, du gehst in die Chuck Palahniuk Masterclass und der erklärt dir, wie man eine spannende Story aufsetzt, was du haben musst. Du brauchst Rückschläge und du brauchst jemand, der sich dann auf die gute Seite, dann brauchst du noch irgendeinen Herald, der dir quasi deine Aufgabe und dein hehres Ziel noch erklärt und so. Ist da alles drin? Und sobald so eine Story sich einfach zu sehr nach einem Science-Fiction-Drehbuch anhört, bin ich ja da schon wieder raus. Weil ich denke mir dann eben, wie ich es vorhin beschrieben habe, ist da zumindest in meiner Ansicht nach die große Krux, wenn du wirklich eine Zivilisation bist, die so weit ist, dass du in der Galaktik, sogar interdimensional, wie auch immer es wird, ne, am Anfang heißt es ja, die befinden sich in einer Paralleldimension, was auch immer das heißen soll, ne, in einer anderen Dimension, die können quasi nicht nur weit durch die Sterne, sondern durch Dimensionen reisen, was auch immer dieser Begriff. Ne? Wahrscheinlich haben sie auch noch eine spezielle Frequenz, was auch keiner weiß, was es sein soll. So ein bisschen Bullshit-Science ist da auf jeden Fall auch mit drin. Aber wenn du schon mal eine Zivilisation bist, die auf so einem hohen Punkt angekommen ist, ja, dann frage ich mich auch, warum es in dieser Zivilisation, wie auch immer, noch zu Streitigkeiten kommt. Weil ich denke mir, wenn du als Zivilisation einen bestimmten Bewusstseinsschritt überschreitest und im Endeffekt sind ja funktionierende Zivilisationen, die sich nicht streiten, die ziehen alle an einem Strang, die haben ein Ziel, das sie verfolgen, das ist immer das Logischste, der logischste nächste Schritt, der gemacht werden muss, der wird von allen gleichmäßig verfolgt, alle sind quasi ja auch als großes Bewusstsein connected, da gibt es keinen Streit, es ist für alle klar, was zu tun ist, deswegen finde ich sowas immer ganz komisch, schon allein, dass sie ihren eigenen Planeten so runtergewirtschaftet haben, ne, das klingt ja auch, du brauchst natürlich am Anfang von so einer Geschichte, von einem Drehbuch auch immer eine gewisse Ausgangslage, aus der du dich wieder herausarbeiten kannst, wo der Held auch glänzen kann, ne, da ist natürlich, das, weiß ich, sag mal so, ein funktionierendes, wirklich übergeordnetes Gesellschaftssystem, zum Beispiel ein Ameisenhaufen. Die Ameisen da, die ziehen alle an einem Strang. Da ist keine, da gibt's keine Streiterei. Da kommt jetzt nicht die eine Ameise sagt, hier, ich habe jetzt hier schon dreimal hier ein scheiß Blatt hier reingezogen und der andere, ne, der steht da hinten, der kratzt sich die ganze Zeit die Fühler, der macht gar nichts. Nee, sowas gibt's da einfach nicht. Da wird auch nie irgendwie gefragt, wer macht mehr, wer macht weniger. Jeder hat seine Aufgabe, die machst du und da wird nicht diskutiert. Das wird auch von oben herab gesteuert von so einer Königin. Ja, der kommt nicht an die Ameisengewerkschaft und sagt dann hier, hallo, 34-Stunden-Woche, da jetzt hier die Drohnen, die machen hier gar nichts, die Drohnen, die sitzen da rum, die fliegen einmal mit der Königin hier wie der VW-Betriebsrat nach Malle und feiern da lustige Orgien und dann war's das. Und wir schaufeln hier den ganzen Tag die Scheiße hin und her und bringen Essen an und füttern die Maden, weiß ich was. Also ich stelle mir einfach eine hochentwickelte Zivilisation.
Telefon.
Die hat quasi den Punkt überschritten, wo die sich selber noch groß in Frage stellen muss. Weißt Aha. du? Also ich glaube, da gibt es dann keine Streitereien mehr, sondern du lebst, um vorwärts zu kommen. Jedem ist das Ziel klar und eigentlich ist diese große Gesellschaft zieht alle an einem Strang, weil es eigentlich nur ein kollektives Bewusstsein ist, sowas in der Art. Aber dass sie dann noch hier Streitereien, da Streitereien, was machen wir hier und das habe ich kaputt gemacht und dann weiß ich nicht, dass denen auch noch Fehler unterlaufen. Ich glaube, in einem perfekt funktionierenden System, das soweit ist, da passieren auch keine Fehler mehr. Mhm. Weil dein Wissen und das einfach soweit ist, deswegen finde ich das ein bisschen komisch. Das ist irgendwie so, ja.
Okay.
Also, So
Micha, da hast du gut vorgelegt jetzt, ja, muss ich schon sagen.
Jetzt muss ich ein bisschen aufholen. Mhm. Also, das Intro fasst das zusammen, was, ich sag mal, in 200.000 Jahren Zeitspanne so alles passiert ist. Das ist, also du hast gerade 200.000 Jahre in 4 Minuten genial runtergebrochen, aber deshalb musst du es man muss es dann, wenn du es mal in einem anderen literarischen Kontext mal durchliest oder dann so die Jahre nacheinander durchgehst, dann wird aus dieser Science-Fiction-Story schon eher, sage ich schon mal, eine nachvollziehbarere Geschichte draus, die weniger nach Science-Fiction erinnert, sondern eher an Zivilisationen, die aufeinandertreffen, Ideen entwickeln, was ausprobieren, daraus lernen, Kacke machen und so weiter und so fort. Also man muss es ein bisschen mehr aufgedröselt dann mit mehr Details natürlich sehen. Aber im Großen und Ganzen hat es trotzdem diesen natürlich typischen Charakter. Und dieser typische Charakter passiert aber auch, weil du dich fragst, warum muss das so sein? Es passiert in letztlicher Art und Weise genau dasselbe auch immer auf diesem Planeten Erde mit unserer Gesellschaft, mit unserer Spezies. Und diese Spezies Anunnaki ist in mancherlei Hinsicht vielleicht schon fortgeschritten, also vielleicht in Technologie und Reisen und DNA und Pipapo und genetisches Experimentieren. Aber das heißt nicht, dass die Korrespondenz von Gut und Böse einfach wegfällt, weil da ist immer in gewisser Weise ein bisschen, es ist ja ein stetiges Fortentwickeln überall im Universum. Immer wenn sich was fortentwickelt, ist was Neues möglich und das muss ausprobiert werden und steht automatisch in Konkurrenz mit dem Alten. Das heißt, es gibt immer auf allen Ebenen da Beef, um es mal runterzu brechen. Mhm. Und das Spannende an dieser Geschichte ist auch, du hast ja anfangs erzählt, die zwei Hausaufgaben, die ich dir euch geschickt habe, die passen auch nicht ganz so zueinander, weil in der einen wird, sag ich mal, wenn man jetzt mal Gut und Böse, also vielleicht Enki und Enlil oder so, gegenüberstellt, der eine empfindet das, was Enki macht, als böse und nicht als gut. Und der andere empfindet Enlil als böse und gut. Ich breche das immer so runter. Am Ende, wenn ein Krieg war, schreibt ja einer die Geschichtsbücher. Und derjenige, der die Geschichtsbücher schreibt, ist ja meistens derjenige, der auch gewonnen hat. Zumindest so fast für alle Parteien. Und da gibt es trotzdem natürlich, je nachdem, was du möchtest, Meinungsverschiedenheiten. Und um es fertig runterzubrechen, es gibt halt die einen, die sagen, ja, warum diesen Stress? Ich will lieber unter einer Ameisenkönigin stehen, da weiß ich, was ich zu tun habe, da mache ich mein Scheiß, mir geht's doch gar nicht schlecht. Jeder hat einen Plan, was zu tun ist. Und auf der anderen Seite gibt's aber die, die sagen, hey, schaut euch mal um, wir machen alle den gleichen Scheiß und der da oben meint, wissen zu müssen, was wir zu tun haben, ich will jetzt auch mal vielleicht mal mein eigenes Ding machen oder ich will mal da oben.
Ich will jetzt aber.
Ja, also, ne, das ist so ein, das ist, genau darum geht's. Und
ja, aber die große in einem Ameisenbau stellt sich niemand die Frage, bin ich zufrieden oder bin ich nicht zufrieden? So, die Möglichkeit hast du gar nicht.
Doch, wird sich früher oder später wird das passieren, wenn man noch ein paar hunderttausend Jahre vergehen lässt und die Ameisenbevölkerung sich aufgrund der Weiterentwicklung des ganzen Universums, wenn sich auch die Ameisen weiterentwickeln. Und dann wird irgendwann mal die erste Ameise kommen und wird sagen, was ist das eigentlich, was wir hier machen? Weil die sich weiterentwickelt haben. Ja, das wird früher oder später aufgrund der Gesetzmäßigkeiten des Universums bei allen Lebewesen, die Genetik in sich haben, das zu können, wird es passieren.
Was ist das denn jetzt?
Ja, so unser Staubsaugerroboter, der ist gerade losgekommen. Ich schicke den jetzt erstmal wieder zurück. Moment.
Und jetzt pass auf, und jetzt kommt die spannende Geschichte. Wir Menschen haben eventuell etwas in uns, das in gewisser Weise das möglich macht, dass wir uns weiterentwickeln. Etwas, was Ameisen nicht haben. Wir Menschen haben noch sogenannte Junk-DNA, so wird es im Mainstream genannt, und auch noch viele Bereiche in unserem Gehirn, die eigentlich mehr eventuell könnten, als sie bisher Zugriff drauf haben oder bisher freigegeben sind. Was so viel heißt wie eventuell kann die Spezies Mensch mehr, als sie bisher weiß oder freigegeben wurde oder kann. Und da kommt das Spannende rein zwischen Enlil und Enki, weil einer der beiden hat, als er quasi die Spezies Mensch generiert hat, so wird es ja theoretisch in dieser ganzen Story behauptet, Sachen mit der Spezies Mensch vorbereitet, die sich früher oder später weiterentwickeln könnte. Warum? Weil er gesagt hat, ich will eine Spezies machen, die mal früher oder später einfach mehr kann. Und der andere wollte aber eigentlich das gar nicht haben. Der wollte einfach, dass wir eine Ameisenrasse sind.
Ja.
Und jetzt haben wir das Problem, was macht die Spezies Mensch jetzt da draus? Und was wird vielleicht in den nächsten Jahren passieren, wenn sich dann doch neue Potenziale in uns auf einmal aktivieren und diese Junk-DNA auf irgendeine Art und Weise freigegeben wird? Was könnte dann auf einmal passieren und welche Revolution könnte dadurch gestartet werden? Ja, das ist so ein bisschen das Spannende, was jetzt gerade da raus zu lesen ist.
Okay.
Ja, seid ihr noch dabei oder bin ich vollkommen abgedriftet?
Ja, ich bin gerade, ich denke gerade, what the hell?
Ich denke mir halt, was ist eine gesellschaftlich gesehen, was ist die bessere Gesellschaft? Ein Ameisenhaufen?
Jawohl,
eine Gesellschaft, ganz genau, wo sich jedes Individuum darüber Gedanken macht, was es machen will, vielleicht eine eigene Meinung hat, es vielleicht auch faule Leute und Querulanten gibt, die eigentlich den Fortschritt der Gesellschaft nur bremsen. Aha. Also rein gesellschaftlich gesehen, also ich denke mir mal, wenn sich eine Gesellschaft quasi aufs Maximum weiterentwickelt, dann gibt es keine Streitigkeiten mehr, da gibt es keine Kriege mehr. Mhm. Es herrscht bei allen Fragen Konsens, weil man den logischsten oder den wichtigsten Schritt zuerst macht. Da wird ja nicht diskutiert, weil es eigentlich klar ist. Ne? Ich glaube, die Ziele auf der Erde wären auch klar, wenn jeder sein eigenes Ego zurückstecken würde und man einfach guckt, was brauchen wir, um planetarisch gesehen voranzukommen als große Masse. Aber da wir ja alle noch verstritten sind, alle Individuen, die sehr ich-bezogen sind, da rühren ja Probleme her. Und ich denke mir halt, dass wenn du eine Zivilisation bist, die schon auf Sternfahrerniveau ist, dass du da eigentlich meistens drüber stehst. Weil überleg mal, oder wie sagt man denn, die halt intergalaktisch reisen kann oder von mir aus interdimensional, weil du hast ja schon mal anscheinend das Energieproblem gelöst, du scheinst ja auch sonst so gut wie alle Probleme gelöst zu haben, wenn du lustig Genexperimente jonglieren kannst, dann kannst du ja auch deine eigene Rasse optimieren, was Gesundheit und sonst irgendwas angeht. Und ich glaube, dann
wird
auch das Reibungspotenzial innerhalb der Spezies ja geringer, weil, ich meine, warum haben wir Kriege hierzulande? Der eine hat was der andere nie hat, ne, grob gesagt, und wollen das nie hergeben oder sind sich nie einig oder es herrscht Neid in irgendeiner Art, Neid auf, weiß ich nicht was, auf wer hat einen schöneren Strand, wer hat, ne, weiß ich nicht was, bessere Energie oder halt irgendwie, weiß ich nicht was. Mm. Und ich glaube, das ist eine Zivilisation, die so weit ist, dass du da technisch gesehen durch die Sterne reisen kannst, dass du da eigentlich deine Probleme auf deinem Heimatplanet eigentlich im Griff hast. Deswegen finde ich es schon komisch, dass sie da ihren eigenen Planeten so versaut haben und dass es immer noch so diese typischen kleinen Streitereien so zwischen zwei Brüdern gibt, die dann quasi den Lauf der Geschichte so krass
beeinflussen. Ja, aber es existiert, so wie du es beschreibst, also ja, auf jeden Fall, Ego zurücknehmen und so weiter und so fort. Aber du kannst dich ja nicht weiterentwickeln, wenn du nicht in eine gewisse Weise einen Streit auf, sag ich jetzt mal, humaner Ebene zulässt. Du musst ja diskutieren, du musst ja dich entwickeln, du musst ja auch mal von jemandem sagen lassen, der vielleicht wirklich mehr Ahnung hat, was Sache ist. Und dann gibt es aber was, wo du selbst mehr Ahnung hast und du musst es eigentlich mal dem sagen, der da oben Chief in Command ist. Also das heißt, ganz so easy ist es einfach nicht. Den Idealzustand des Ameisenhaufens, der ist nicht für ewig. Es wird immer in irgendeinem Zeitkontinuum und deshalb, wie gesagt, man muss diese ganze Geschichte Anunnaki auf mehrere Zehntausenden von Hunderttausenden Jahren sehen, das ist doch ganz klar, dass dann irgendwann, wenn du mal einen idealen Zustand hast, dass der nicht für immer so bleiben kann, weil es entwickelt sich alles weiter und wenn es einfach nur die Gesamtbevölkerung ist und man muss sich mal auf Dauer auf dem alten Planeten mal Gedanken machen, wie wir dann weitermachen, wenn der Planet mal voll ist oder die Ressourcen aufgebraucht sind und schon hast du das nächste Problem, also es ist nicht ganz so easy und deshalb ist für mich eigentlich absolut klar, warum es auf anderen Planeten auch nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, auch nicht bei höher entwickelten Wesen alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Es ist immer das Gut und Böse, Yin und Yang und der ganze Pipapo. Und die Frage, die du aber gestellt hast, die ist genau die wir uns jetzt stellen müssen. Wollen wir einfach der Ameisenhaufen sein oder wollen wir mal ein bisschen Revolution zulassen, im Sinne von, dass wir vielleicht dann in ein paar Jahre später einen fortgeschritteneren Ameisenhaufen dann vielleicht alle wieder zusammen sind. Also das ist genau das, was zwischen Enki und Enlil das Problem war. Und deshalb kann man auch nicht grundsätzlich sagen, okay, der Enki, das ist der Gute und Enlil, das ist der Böse, weil jeder von denen hat seine berechtigten Argumente für das, was denen im Kopf vorgeht oder für das, was sie mit der Spezies Mensch vorhatten oder vorhaben oder vielleicht hat sich das jetzt auch wieder geändert. Und deshalb findest du übrigens bei dem Thema Anunnaki, wenn du recherchierst, den einen, der sagt, der Enki ist der Gute, dann findest du der andere, der sagt, der Enlil ist doch der Gute. Und dann hast du
die Enki Ultras.
Die Enki.
Ja?
Die Enki Ultras.
Und deshalb würde ich mich persönlich auch never ever würde ich jetzt irgendwie behaupten, okay, der eine ist der Gute und der andere ist der Böse. Ja, auch weil es eben, ich habe jetzt hier ein Buch vor mir liegen, da ist der Enki der Gute und der Enlil ist der Böse. Und hier wird auch gut beschrieben, warum das auch so ist. Mhm. Und ich habe hier aber auch einen anderen, der behauptet genau das Gegenteil gefunden, der sehr, sehr hoch anerkannt ist als einer, der da auch irgendwie krass recherchiert hat. Und
Avi Löhn.
Aber das Spannende wäre halt einfach der, darüber diskutieren zu können, ja, und dann am Ende irgendwie rauszufinden. Und es, so wie es jetzt halt eben in dieser, bei dieser Spezies Anunnaki halt eben halt geht, um da nochmal geschichtlich einzusteigen, war es wohl halt wirklich so, dass die hierher gekommen sind und eine Spezies angereichert haben, die in erster Linie Gold abbauen wollte. Und dieses Gold ist in gewisser Weise ein sehr beliebter Rohstoff überall in unserem Universum.
Komisch, ne? Komisch, dass es nur ums Gold geht.
Weil es aber jetzt auch irgendwie, mal davon abgesehen, dass es davon nicht so viel gibt, wohl auch auf krasseren technologischen Ebenen wohl sehr gut einsetzbar ist. Da will ich jetzt gar nicht ins Detail gehen. Manche sagen, damit kannst du eine Atmosphäre in gewisser Weise wieder stabilisieren. Andere sagen, das kannst du gut den Roboter XY bauen, weiß was ich. Auf jeden Fall, wie ich das so geil gesagt habe, wollten die sich halt nicht selbst die Hände schmutzig machen. Und innerhalb dieser 100, 200 Geschichte Anunnaki gab es auch immer wieder Könige und die werden auf diesen Kinglists dann halt auch veröffentlicht, die in irgendwelchen Kellern gefunden wurden und man kann ja, da, ich glaube, 10 Stunden locker Thema aufmachen über die Anunnaki.
10 und, Stunden?
Mindestens.
Also worum's
ja, das sind 200.000 Jahre, die du erstmal nacharbeiten musst. Ja. Und die gehen ja auch in die Geschichte der Ägypter, geht es ja mit rein.
Also es ging ja vor allem, genau das muss ich noch sagen, dann hauptsächlich darum, dass eben diese Enki, der ja hier geblieben ist, dann auch als Gott verehrt wurde und dann ja auch bei den, zum Beispiel bei den Ägyptern oder bei den Sumerern, dann ja immer wieder Erwähnung findet, ne? Dass du ja auch immer so Steinreliefs hast mit so komisch anmutenden Figuren. Und ja, das führt man halt auf diesen Enki zurück, der dann zurückgeblieben ist. Ja, was ich aber auch interessant fand, ist, dass es, ich weiß gar nicht, ob das jetzt in dem Film war oder in dem Text, den du geschickt hast, ist ja quasi hieß, dass die Anunnaki, die auf die Erde kamen, die Erde war ja damals schon bewohnt von Echsenmenschen. Und die haben sie erstmal weggebieft und haben dann ihre Sklavenrasse ausgesetzt.
Ja, man sagt ja, es sind ja Reptiloiden, ne?
Keine Freunde gemacht. Ja, wahrscheinlich ist das dann hier der Rest, den die Anunnaki nie ganz erwischt haben in den 400.000 Jahren.
Die Reptiloiden.
Also,
genau, du steigst jetzt mal in, sag ich mal, es gab ja jetzt nicht nur die Anunnaki. Der Planet war auf jeden Fall vorher bewohnt. Der war auch von verschiedenen Gruppierungen und Wesen und Lebewesen bewohnt. Manche davon essentieller, manche davon weniger essentieller. Wir werden mal in einem späteren Podcast-Folge noch auf die Zeit vor 300.000 Jahren zurückgehen, als quasi.
In
einer
späteren Folge. Gut.
Ja, das sprengt sonst alles den Rahmen hier. Müssen ja noch drüber reden, was vor der Zeit vor Anunnaki war. Aber prinzipiell gab es halt schon Wesen, die hier angesetzt wurden. Mhm. Finden wir auch demnächst raus, wer das war. Und das ist. Deshalb auch die Evolutionstheorie, die ist ja auch an sich überhaupt nicht zu bestreiten. Da ist ja richtig viel geforscht und auch alles in Butter. Nur es gab halt irgendwann einen Punkt, und das ist auch offen kommuniziert in der Evolutionstheorie, an dem quasi die Spezies, also diese affenähnliche Urspezies, Humanoid oder wie wir es jetzt nennen wollen, dann auf einmal ein riesen Upgrade bekommen hat. Und das waren die Anunnaki. Und ich bin mir auch sicher, dass diejenigen, die die Spezies Humanoid, also diese ursprüngliche affenähnliche Form, hier angesiedelt haben, die gab es ja auch, dass die das auch gar nicht so geil finden, dass jetzt irgendeine andere Spezies namens Anunnaki herkommt und einfach mal mit denen ihrem, sag ich mal, Experimente einfach mal zwischendrin bisschen rumalbert und da mal neue DNA, neue Gene und neue Upgrades reinbaut. Also
geht gar da, nicht.
Da muss erstmal vorher eigentlich miteinander gesprochen werden.
Da muss ja. aber erstmal hier, da ist
und die Geschichte aber der Ankunft der Anunnaki ist unfassbar präsent und zwar in fast in jeder Religion. Man sagt, dass sie auch im Buch des Genesis stehen, wenn es dann heißt, die Fallen Ones are coming, also die großen Riesen und die Götter kamen und haben dann Adam und Eva erschaffen. Also das spielt ja alles so ein bisschen in diese Geschichte mit rein. Was natürlich ziemlich krass ist, weil wir sprechen gerade über eine ganz neue Ansicht der Religionsgeschichte.
Ja, ja, da habe ich gestern auch, jetzt habe ich mir da aufgeschrieben, wo war's? Warte mal, ich habe mir hier ein paar Notizen gemacht, weil da ist mein Notizblock da. Da habe ich mir aufgeschrieben, wo steht denn das? Ich habe es.
Ja, du kannst ja nochmal suchen und mit den Rap, also mit den.
Jesus ist Enki, habe ich mir hier aufgeschrieben.
Das habe ich mir original auch so aufgeschrieben. Gott,
ja. Jetzt müssen wir halt mal nochmal einen Schritt zurückfahren, aber ja, es gibt natürlich gewisse Namen und Personengruppen, die dann versuchen, da Verbindungen herzustellen, wer dann vielleicht wirklich der eine oder andere auch noch genannt wurde auf galaktischer Ebene und ja. dass der Yahweh vielleicht auch jemand anders ist als oder dass es einer von denen halt auch ist und auch die ägyptischen Götter, die da auch vielleicht von den Anunnaki abstammen,
ja.
Damit zu tun haben. Also ich gehe jetzt mal ganz absichtlich jetzt hier nichts fest in den Stein gemeißelt behaupten, außer die Tatsache, dass diese Anunnaki-Geschichte vielleicht mit neuen Augen auf die aktuellen Geschichtsbücher wirft, was ja auch jetzt erstmal gar nicht schlimm ist. Ja? Vielleicht gibt es ja da sinnvolle Upgrades, die sogar die ein oder anderen Puzzleteile ja dann sogar noch besser zum Verstehen bringen. Aber im Großen und Ganzen, die Message, die ich so ein bisschen da mit dieser Anunnaki-Geschichte eigentlich rüberbringen will, ist, man darf nicht sofort sagen, wer ist gut und wer ist böse. Weil wie gesagt, die Anunnaki, die haben mit Sicherheit viel Gutes vielleicht sogar für die Spezies Mensch getan oder wer auch immer uns da angereichert hat, hat aber auch vielleicht durcheinander geschafft auf diesem Planeten, weil andere Spezies jetzt das doof finden, dass wir auf einmal den ganzen Planeten bevölkern. Aber die haben vielleicht aber auch ihren vorigen Grund gehabt, ihr auch nicht sein zu dürfen. Also es ist ja letztendlich eine politische und gesellschaftliche Geschichte, die man halt mal aus Vogelperspektive betrachten muss und man sagen muss, okay, mal halblang, vielleicht findet man einen guten Kompromiss und vielleicht müssen wir da jetzt auch uns dann mal so langsam Spezies Mensch einordnen auf, ja, erstmal Sonnensystemebene mit anderen Rassen und dann irgendwann mal auf galaktischer Ebene, ne? Wenn wir mal wissen, wer wir so sind und uns da selbst einordnen können.
Ja, Hochadel,
auf jeden Fall eine spannende
Geschichte. Ich habe mir noch aufgeschrieben,
eine schöne Geschichte.
Der Hochadel der Außerirdischen habe ich mir noch hingeschrieben. Und ja, da gibt es auch Bücher zu. Allerdings, die sind auch in einem Verlag erschienen, der halt auch andere Sachen veröffentlicht, wo ich nicht mit eingehe. Aber da muss man sich selber seinen Kopf drum machen, wenn man das so. Ja. Ich habe hier ganz komische Sachen aufgeschrieben, wie Steintafeln.
Ja, das sind die sumerische
Kinder. Das kam dann aus den Sumerer, ja. Man muss aber auch sagen, dass die Sumerer auch die Erfinder der Bürokratie sind.
Also, ja, das habe ich ein bisschen gefeiert.
Da ist schon wieder, ist natürlich klar, dass jeder Ameisenhaufen besser funktioniert als der deutsche Amtsapparat. Insofern könnte es sein, dass die Sumerer da ursprünglich auch ein bisschen Schuld dran tragen. Und nicht zuletzt auch die Anunnaki. Das heißt, wenn ihr mal wieder auf dem Rathaus sitzt und eine Nummer ziehen müsst, ist es letztendlich einem Alien-Geschlecht zu verdanken, das seinen eigenen Planeten kaputt gewirtschaftet hat und sich dann trotzdem noch miteinander streitet. Alter Falter, ey. Das können wir vielleicht mal als Konsens festhalten.
Also, sehr spannende Geschichte zum Thema Anunnaki, die Erfinder des Faxgerätes in Deutschland.
Ja. Letztendlich, ja.
Und des Planfeststellungsverfahrens und ja, ohne die wird es das alles nicht geben und ohne die, vielleicht kommen die ja nochmal vorbei und zeigen uns ein bisschen Digitalisierung, wäre vielleicht auch schön.
dazu ganz kurz
in anderen Ländern waren sie ja schon, wie ich das so feststelle. Also uns haben sie einen Datenschutzbeauftragten hinterlassen, also ich meine,
Ja, die Paul, Gerüchte, bitte. Die universelle Gerüchteküche munkelt, dass sich gerade Enki auf der Rückseite des Saturns befindet, um es jetzt doch absolut in die Spitze zu treiben.
Das ist aber wirklich ein bisschen absurd, weil...
Ja, der ist immer noch am Start, hier über eine halbe Million Jahre.
Ja, der ist jetzt wiedergekommen, will mal gucken, was aus uns geworden ist, die er hier so angereichert hat.
Aber gibt es dann im Saturngürtel auch ein Motel? Also jetzt mal, ich frage für einen Freund, weil da muss es ja nicht nur eine Kantine geben, die recht gut ist, sondern da muss es ja wahrscheinlich auch gute Übernachtungsmöglichkeiten geben, oder?
Jetzt schon so ein Best Western, haben die da auch irgendwo.
Ist es teuer da? Ich frage für einen Freund.
Ja. Du kannst auf jeden Fall alles mit dem Handy bezahlen, so weit sind die schon.
Ja, ja, weil da greift der deutsche Datenschutzbeauftragte nicht. Ne? Ja.
Oh mein Gott.
Ja, man fragt halt mal, Paul, man weiß es ja nicht. Ne?
Also. Ja, mal gucken, ob wir von Enki und Enlil da in nächster Zeit mal was hören, ob da was rumkommt.
Aber es ist auf jeden Fall mal
eine interessante Geschichte
gewesen. Und vielleicht sogar von denjenigen, die uns ganz, ganz ursprünglich hier am Planeten angesiedelt haben. Also uns nicht, aber diese humanoide Spezies, diese affenähnliche Spezies, die ja aus neuen oder Aliens bestehen soll, die in gewisser Weise sich da mal eine Idee von dem Planeten Erde gemacht hatten. Also das wird auch nochmal ein Thema werden, habe ich ja schon angekündigt. Das wird sehr spannend.
Jesus Christus.
Also Enki meinst du jetzt?
Ja, was ist denn jetzt echt mit Weihnachten? Dann feiern wir da Enknachten?
Wäre ja nicht schlecht, ja.
Also man muss ja mal...
Ja, muss man die Kirche drauf lassen. Ne? Wie heißt es schön? The Return of...
The Mac von...
Der Götter. The Mac, ja. Von LL Cool J.
Ja, so. Ja, vielleicht sind wir mittendrin, mal gucken.
Genug gealbert. Ja. In diesem Sinne, wir sind raus. Glaubt, was ihr wollt oder fühlt euch auf jeden Fall gut unterhalten. Vielen Dank fürs Einschalten und wir würden uns freuen, wenn ihr uns bei Instagram folgt, weil wir haben viel mehr Audio-Abonnenten als Instagram-Abonnenten. Ich würde es nochmal so in den Raum werfen. Die Telefonnummer übrigens möchte ich nochmal kurz reinwerfen. Die findet ihr in der Regel unter den Folgen. Ab jetzt ist sie wieder unten drunter. Ich habe vergessen, die in den letzten Folgen mit reinzuschreiben.
Und wir haben auch einen Discord-Server, genau, da kann man auch mal vorbeischauen.
Richtig,
da haben wir auch immer heftig diskutiert.
Da ist auch ein Link drunter und ansonsten mail@alarmstufo.space für eventuelle Werbeanfragen oder Kooperationen oder halt auch einfach nur, wenn ihr uns schreiben wollt.
Oder falls das IFAX uns mal einladen will nach Würzburg.
Auch mail@alarmstufo.space, das ist die.
Yeah.
Mailadresse zum Glück. In diesem Sinne, Buben, schönen Sonntag. Bleibt noch mal kurz in der Leitung. Wir müssen noch so eine Kleinigkeit besprechen, wenn wir off-air sind.
Über Weihnachten.
Alles klar.
Also dann.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.